redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Und jetzt pass auf, mein Lieber, jetzt kommt die absolute Premiere.
Ja? Okay.
Ich mache jetzt mal Werbung für eine Veranstaltung.
Ach du Kacke, ich weiß sogar für welche.
Ach was.
Ja.
Und zwar gibt es, also ich begebe mich ja auf eine Bühne, was äußerst selten vorkommt, also so gesehen schon mal ein Highlight ist, weil ich nicht gerne auf Bühnen agiere. Also ich stehe nicht gerne vor Publikum, so vor richtigem Publikum.
Das macht
als
Spaß.
Als Ansager ist das was anderes, das mache ich ganz gerne, aber so mit was eigenem, wo ich dann praktisch unter verschärfter Beobachtung des Publikums stehe und deren Reaktion sofort sehen kann und so. Das macht mich sehr nervös. Ich habe das nicht gerne.
Das macht Spaß.
Na, nee, mir nicht so. Also ich habe das nicht so gerne. Das ist, ja. Aber gut, ich begebe mich auf eine Bühne und zeichne da eine Resonatorfolge auf und zwar mit einer Planetenforscherin, mit Ina Pleser vom DLR-Institut für Planetenforschung. Das Ganze wird stattfinden in Berlin am Sonntag, dem 4. November um 19 Uhr im Kalaschund in Moabit. Wer vorbeikommen will, kann gerne vorbeikommen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Ich glaube, es gibt nur relativ wenig Plätze, 40 oder so. Aber dafür kosten die Tickets auch nur 5,40 Euro.
Das ist doch günstig, da kann doch mal hingehen. Das ist günstig.
Aber endlich selber mal Werbung gemacht, ey.
Ja. Ja. Und guck, ich mache das jetzt ganz, ganz gefinkelt. Wenn du mich jetzt gleich fragen solltest, was es Neues im Universum gibt oder mich nach einer Geschichte fragst, dann werde ich tatsächlich etwas erzählen. Aber dieses Erzählen ist nur eine ganz, ganz geschickte, lange, subtile Überleitung auf meine Werbung.
Okay, sag mal, was gibt's eigentlich Neues im Universum?
Luxemburg.
Donnerwetter.
Nee, Luxemburg. Und zwar, das ist schon ein kleines bisschen älter, die Nachricht, aber nicht. Wir haben auch schon länger nicht mehr geredet. Die stammt aus dem Mitte September.
Ja.
Und Luxemburg hat eine eigene Weltraumagentur gegründet.
Ja. Das machen die in weiser Voraussicht, weil sie auch im Weltraum gerne eine Steueroase sein wollen, oder?
Nee, also das ist tatsächlich mal gar nicht mal so blöd, was die machen. Also Luxemburg ist halt ein kleines Land, Nachbarland von Deutschland. Und die haben eine Stadt, die heißt Luxemburg und noch ein paar andere kleine Städte. Das zweitkleinste Land der EU ist das. Und die haben schon vor Jahren was Interessantes gemacht, nämlich als einziger Staat in der Europäischen Union, und ich glaube nur als einer von zwei oder drei auf der ganzen Welt, einen rechtlichen Rahmen für Aktivitäten im Weltall geschaffen. Also in dem Fall, was passiert, wenn du im Weltall Ressourcen abbauen willst, ja, also Asteroidenberg bauen, all diese Geschichten, ja, da gibt es ja jede Menge Zeug.
Luxemburg wird demnächst zertifizierte Mondgrundstücke verkaufen?
Nee, das nicht, das ist schon ernst gemeint. Also mein Asteroidenbergbau, haben wir hier schon drüber gesprochen, das ist ja durchaus eine sinnvolle Überlegung, die man anstellen kann. Da sind jede Menge Rohstoffe da oben in den Asteroiden, das sind nicht alle Rohstoffe, die man brauchen kann. Und nicht jetzt, um sie auf die Erde runterzubringen, will man die da abbauen, sondern da kann man zum Beispiel nehmen, um halt irgendwie, da oben ist Wasser. Wasser ist Wasserstoff und Sauerstoff, da kann man wunderbar Treibstoff machen, also da kannst du Satelliten auftanken damit oder Raumschiffe auftanken, die vorbeifliegen. Du könntest sogar, brauchst du nur ein paar 3D-Drucker nach oben schicken und dann können die irgendwie auf dem Asteroiden hocken und sich Zeug abbauen und dann fliegst du vorbei und sagst hier wie bei MacDrive quasi, hier einmal einen Kolben und einmal hier einen Dreh um die Bolzen irgendwas und dann druckt ihr das aus und dann hat das Raumschiff das abgedatet. Also es gibt Ressourcen und es ist sinnvoll, die abzubauen, aber es gab halt bis jetzt keine rechtliche Grundlage für sowas. Also Wissenschaftler haben sich beschäftigt, aber Gesetzgeber nicht und Luxemburg.
Was ja wirklich verblüffend ist, dass es da keine rechtliche Grundlage gab bisher, weil man hätte eigentlich gedacht, naja.
Also es wird schon sowas gegeben haben, es gibt sowas wie Weltraumrecht und so überstaatliche Abkommen, da wird sicherlich was dabei gewesen sein, da können vielleicht die juristischen Expertinnen und Experten in der Hörerschaft aushelfen, aber Luxemburg hat tatsächlich so ein eigenes Gesetz geschaffen. Also die haben quasi gesagt, dass dieses Gesetz, das es letztes Jahr gemacht wurde, das garantiert Unternehmen den Anspruch auf die Ressourcen. Also das sagt hier, wenn ihr da hinfliegt und euch das holt, dann gehört euch das. Also euch gehört nicht der Asteroid und euch gehört nicht der Weltraum, aber wenn ihr da irgendwie hier Wasser oder Gold oder was auch immer rausholt, dann gehört euch das.
Also man kann keinen Claim abstecken wie damals im Westen, sondern ja, okay.
Und das gibt es eben schon länger und dieses Gesetz sagt jetzt hier der Minister, der Zuständige, der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der hat gesagt, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber Politiker lügen ja nicht, das wissen wir. Mit diesem Gesetz haben sich 20 Unternehmen aus der Weltraumbranche schon in Luxemburg angesiedelt und noch 150 Firmen, Startups und so weiter. Und auch die Europäische Weltraumagentur sagt, sie will enger damit zusammenarbeiten. Und Jan Wörner, also der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur, hat das auch einen schlauen Schachzug genannt und gesagt, dass dass Luxemburg hier quasi so eine Nische besetzt hat, die das Land sichtbarer macht und dass das quasi etwas ist, also man da kann sich quasi Luxemburg so ein bisschen wie heißt das, USP, Unique Selling Point. Also das, genau. Die haben halt dann
Unique Selling Proposition. Unique Selling Point ist die Übersetzung, die dämliche Journalisten mal wieder
geschrieben
und dann voneinander abgeschrieben haben.
Na, siehst du,
bin ich auch. Der Unique Selling Point ist die Kasse.
Stimmt, hast du recht, ja. Ja, wer weiß, vielleicht muss dann alles in Luxemburg verzollt werden, was überall kommt, kann man ja nicht wissen.
Die einzige Kasse im Laden ist der Unique Selling Point. Unique Selling Proposition ist eigentlich die Übersetzung.
Ja. Aber wie auch immer, jedenfalls haben sich die Luxemburger da jetzt schon seit längerem beschäftigt mit dem Weltraum und intensiver beschäftigt als andere EU-Länder, was man ja prinzipiell gutheißen kann. Und jetzt quasi eben als weiteren Schritt vor paar Wochen eben auch eine eigene Weltraumagentur, die Luxemburg Space Agency, gegründet. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und noch gespannter bin ich, weil ich nämlich vorgestern in Luxemburg war und mein erster Besuch in diesem schönen Land. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
Ich glaube nicht, obwohl ich ja in relativer Nähe dazu aufgewachsen bin.
Ich fahre da mal hin. Also ich war da in der Stadt Luxemburg und habe dort einen Vortrag gehalten im Naturhistorischen Museum, auch ein nettes kleines Museum. Und die haben gerade so eine schöne Ausstellung, diese Otherworlds-Ausstellung, falls ihr die mal irgendwo sehen solltet, die tourt so durch die ganze Welt, weil das sind wunderbare Bilder von allen Himmelskörpern im Sonnensystem. Also wenn ihr die mal irgendwo euch unterkommt, guckt sie euch an. Und die war eben dort in Luxemburg oder ist dort zurzeit. Und im Rahmen dessen hat das Museum eben so eine Vortragsreihe organisiert und ich war eben dort und habe einen Vortrag gehalten. Das war sehr nett und hatte noch kurz Zeit, mir die Stadt anzuschauen, die auch sehr nett ist und so, also eine kleine, gemütliche Stadt mit schönen Fluss und hohen Burgen, hohen Felsen. Also es war ganz nett dort. Und da ist mir dann aufgefallen, dass wir doch viel öfter oder zumindest nicht viel öfter, aber das zumindest anfangen sollten, auch mal die Luxemburger Hörerschaft zu grüßen, denn dort sprechen alle Deutsch und Französisch und Luxemburgerisch. Also das Lernen ist nicht so wie in Schweiz, wo halt da leben die Italienisch sprechen und da leben die Französisch sprechen, sondern die lernen alle in der Schule. Also Luxemburgisch können sie eh alle und in der Schule lernen alle nochmal Deutsch und Französisch dazu. Also die können
Wenn
alle,
ich eine vernünftige Serverstatistik hätte, dann könnte ich sogar nachgucken, wie viel Hörerschaft in Luxemburg mutmaßlich ist.
Ich habe meinen Vortrag auch auf Deutsch gehalten, wie gesagt, war kein Problem. Und so da sprachlich funktioniert das wunderbar dort, also es kann durchaus jede Menge geben, aber ich weiß, dass es einen Hörer gibt auf jeden Fall, weil der nämlich nach dem Vortrag da war. Cool. Und also zumindest diesen einen Hörer, schöne Grüße, und ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob er namentlich genannt werden will, weil zu einem kleinen Land, da kennt ja vielleicht jeder jeden, da muss man aufpassen, aber schöne Grüße an den mindestens einen Luxemburger Hörer, der nämlich extra zu meinem Vortrag kam, obwohl seine Freundin böse war, weil er nicht zum Abendessen nach Hause kam. Ja, also beim nächsten Mal einfach die Freundin mitbringen zum Vortrag oder was auch immer da hier das stattfindet in Luxemburg, dann ich bringe auch Essen mit dann, ja. Also
sehr schön.
Das machen wir. Und damit wären wir gleich bei der ganz subtilen Überleitung, ja?
Denn ich wollte schon fragen,
wir müssen noch den Essensaufruf von der letzten Folge nochmal vertiefen. Also, da bin ich zuerst mal ja neidisch auf dich.
Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, was du jetzt meinst.
Also es ging, in der letzten Folge habe ich ja am Anfang sehr, sehr emotional und pathetisch dazu aufgerufen, doch der Abstimmung, beim Online-Voting für den österreichischen Kabarettpreis für die fundierte, seriöse und unterhaltsame Wissenschaft zu stimmen und gegen den Stammtischhumor der Konkurrenz, nämlich für die Science-Buster-Sendung abzustimmen, die dort zur Wahl steht, und versprochen, wenn wir das alles gewinnen, dass es dann einerseits eben ein
Waffeln
gibt, genau. Und ein Beleg ist für meine These, die ich meinen Science-Busters-Kolleginnen und Kollegen schon seit längerem zu unterbreiten versuche, dass Podcasts ein Medium sind, dem urviele Leute zuhören und mit dem man sehr viele Leute sehr engagiert zum Aufpassen und zum Mitmachen bringen kann. Ja, was sie mir nicht bis jetzt nicht immer so glauben.
Ich habe überhaupt nicht nachgeguckt, was ist denn da überhaupt rumgekommen?
Ja, und bei? Da, wie gesagt, also ursprünglich anfangs standen wir so bei, die Konkurrenz hatte so um die 50-60% oder sowas und wir standen bei 20%. Und dann hast du, da war die Folge noch nicht mal, und ich habe davor auch schon in allen möglichen Netzwerken irgendwie zum Abstimmen natürlich aufgerufen, aber da war die Folge noch nicht mal ausgestrahlt und du hast einfach nur bei Twitter zum Voten aufgerufen und das hat schon gereicht, dass wir auf 50% und in Führung gegangen sind. Und als
ja, das heißt im Zweifelsfall aber auch einfach nur, dass 7 Stimmen reichen.
Oder so, aber dann heißt das aber im Umkehrschluss, dass ich mit meinen Social Media Aktivitäten nicht mal 7 Stimmen zusammenbekommen habe. Aber wie auch immer.
Vielleicht bist du aber auch einfach der seriösere Twitterer und ich habe halt so eine Trollarmee,
das kann natürlich auch sein.
Was ich nur die ganze Zeit ignoriere, weil ich mir ja einbilde, ein anständiger Mensch zu sein.
Das ist natürlich eine weitere These. Aber wie auch immer, jedenfalls hat mich das sehr neidisch gemacht, dass du so viel mobilisieren konntest. Und als die Folge dann ausgestrahlt wurde, ging es nochmal weiter rauf. Also wir waren, glaube ich, fast auf 60% drauf. Mittlerweile hat sich das, die Abstimmung geht ja bis 12. November noch und man kann einmal die Woche abstimmen. Und mittlerweile hat auch die andere Konkurrenz hat auch nochmal irgendwie bei Facebook veröffentlicht. Das sind die von Grissemann und Stermann von Willkommen Österreich, was auch eine schöne Sendung ist, aber ohne Waffeln.
Aber den würde ich wenigstens gönnen, aber nicht irgendwie so komisch hier der Mario Bart Österreichs, das nicht.
Ja. Nee, also die Stermann und Grissemann, die haben das glaube ich auch schon mal gewonnen. Also die müssen das nicht nochmal haben. Außerdem gibt es dort wenig Wissenschaft und keine einzige Waffel in deren Sendung, was das natürlich nicht geht. Also die haben dann wieder bei Facebook aufgerufen, deswegen jetzt wir auf ungefähr 51% runtergesunken sind. Also wir liegen immer noch in Führung, aber da geht noch was. Also die Abstimmung geht noch ein paar Wochen. Also das mit den Waffeln, das haben mich dann teilweise bei den Shows, schöne Grüße an alle, die bei Science Busters Shows vorbeigekommen sind und erzählt haben, dass sie über Podcasts davon erfahren haben. Da haben einige gefragt, ob das ernst gemeint war mit den Waffeln. Ja, das war ernst gemeint. Also sollten wir das gewinnen? Ich organisiere tatsächlich ein Hörertreffen an einem Ort, den wir noch klären müssen. Vielleicht sogar an zwei. Mal gucken. Eins in Österreich und eins in Deutschland oder so. Und es gibt tatsächlich Waffeln dann. Also das werde ich tatsächlich, also ich werde
und das, alleine, um das nochmal zu bekräftigen und zu verstärken, also ein Kumpel von mir ist ja Waffeleisenhersteller und der hat schon gesagt, er würde diese Waffeleisen dann zur Verfügung stellen.
Ja, und ich habe sogar auch noch irgendwie bei Twitter, da gab es irgendwelche Waffeleisen-Hacker, irgendwie so eine Untergruppe vom CCC oder irgendwie sowas, die vom Bodensee, die haben ja auch, die hacken Waffeleisen, fragen wir nicht, was die genau machen. Aber ja, keine Ahnung, die sind so die basteln so Waffeleisen-Computer-Bastler. Frag mich nicht, die haben mir was auch geschrieben.
Die sollen sich mal in den Kommentaren melden und sollen vor allen Dingen mal Bescheid sagen, ob sie auf dem Kongress sind, weil dann gehen wir da mal vorbei.
Ja, also ich kann dann auch den Link, ich habe den Link von der Seite, also die haben sich auch gemeldet und dann irgendwie potenzielle Gerätschaften zur Verfügung gestellt und ich kann natürlich auch so Waffeln backen, also das kriege ich auch, gibt da noch an, jede Menge Rezepte, also das mit den Waffeln ist ernst gemeint und das Hörertreffen auch und ich gucke dann auch, dass ich nach Möglichkeit diverse Science-Buster-Kolleginnen und Kollegen mitschleppe, wenn sie dann irgendwie Zeit haben und mitgeschleppt werden wollen. Also das steht, also stimmt für uns ab. Kabarettpreis.at/voting_2018 verlinken wir auch und stimmt für sinnvolle Unterhaltung mit wissenschaftlichem Anspruch und Waffeln.
Ich habe auch noch was aus dem Universum mitgebracht. Und zwar haben holländische Wissenschaftler herausgefunden, dass lange Weltraummissionen die Hirnstruktur von Astronauten verändern.
Ja, aber das ist schon, das wird ja schon länger untersucht, irgendwie, ob quasi Raumfahrt blöd macht. Also
ja, Raumfahrt macht blöd. Also die weiße Substanz schrumpft. Mhm. Und diese Schrumpfung der weißen Substanz des Gehirns hält Monate nach der Rückkehr zur Erde auch noch an. Was sie allerdings auch sagen ist, sie wissen noch nicht, ob die Spätfolgen die geistigen Leistungen von Astronauten beeinträchtigen könnten. Trotzdem habe ich gedacht, falls Alex Gerst demnächst Scheiße reden sollte, einfach in einem halben Jahr nochmal fragen.
Ja, nee, also ich glaube nicht, dass
das könnte natürlich auch sein, dass das mit diesem Red Bull Ballon-Typen, ne? Der ist ja auch, nachdem er da rausgesprungen ist, hat er auch angefangen, Scheiße zu reden. Vielleicht liegt das daran.
Ja, nee, ich glaube, er hat nicht da angefangen. Das hat schon eine Vorgeschichte gehabt.
Ah, okay.
Also, aber das, ja, aber der war auch nicht so hoch. Also ich glaube, der war auch nur ganz kurz da oben. Also, aber es ist ja tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Also bis jetzt die Leute, die im Weltall waren da ja nicht lange vergleichsweise. Mhm. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt, irgendwie über ein Jahr auf jeden Fall. Aber die meisten, die da hochfliegen, jetzt sind halt irgendwie ein halbes Jahr auf der Raumstation und da waren halt mal ein paar Tage, wenn sie zum Mond unterwegs waren früher. Aber wenn es dann wirklich so an diese Zukunftsgeschichten geht mit irgendwie zum Mars fliegen oder auf dem Mars leben, was in dem Fall ja fast das Gleiche ist von den Umweltbedingungen her, weil der Mars ja kaum eine Atmosphäre und kein Magnetfeld hat, also da alles, was im Weltall irgendwie an Strahlung und Teilchen rumfliegt, fliegt auch auf dem Mars rum, dann bist du da halt irgendwie wirklich Jahre unterwegs unterwegs und da ist natürlich die Frage, wie schädigt dich die kosmische Strahlung? Also, dass du Krebs kriegst oder die Chance steigt, an Krebs zu erkranken, das ist logisch, das brauchen wir nicht mehr erforschen. Aber die Frage ist halt auch auf die, wie das sich halt dann irgendwie neurologisch und alles auswirkt. Das sind alles Dinge mit ganz vielen anderen gesundheitlichen Themen, die wir schlicht und einfach noch nicht wissen. Und deswegen, das ist immer einer der Punkte, wenn die Leute sagen, wozu brauchen wir denn die blöde Raumstation, da hocken die nur rum, 400 Kilometer genau von der Erde entfernt. Ja. Ja, und auch irgendwie zum Beispiel nicht mal so simple Sachen wie, können Frauen schwanger werden in der Schwerelosigkeit oder irgendwie unter Weltraumbedingungen? Oder werden die, wie funktioniert das alles? Das sind alles Dinge, die sind nicht erforscht. Die will man vielleicht wissen, bevor man irgendwie mal 100 Typen mit Elon Musk Raumschiffen zum Mars schickt.
Gab es nicht gerade so eine Ausschreibung, dass immer wieder irgendwelche Weltraummediziner, ich glaube vom DLR sogar, Leute gesucht haben zwischen 20 und 40 Jahren alt, die sich, glaube ich, 7 Wochen lang irgendwo ins Bett legen.
Richtig,
sowas gab's. Nicht aufstehen. 7 Wochen nicht aufstehen. So, mit ja. Bettpfanne, mit allem Pipapo. Und dafür sollte es, glaube ich, 4.000 Euro oder sowas
geben. Ja, so viel könnt ihr mir gar nicht geben, dass ich das mache. Also das kein, nee.
Mach ich. Für mehr als 4.000 vielleicht. Ja. Und ich meine, wenn man da liegt, kann man halt auch podcasten. Eigentlich ist es eigentlich Win-Win.
Ja, nee, aber einfach, nee, das würde ich, glaube ich, nee. Also da müssen schon sehr viel Geld hergeben, dass ich das machen würde. Ja, na gut. Und wenn, dann mache ich das, dann kann ich auch gleich ins Weltall fliegen und gucken. Also das. Aber es ist schon gut, dass sie das machen. Also weil, wie gesagt, noch besser ist es, man macht sowas im Weltraum, aber das sind alles Dinge, wie gesagt, was wir wissen müssen, bevor wir irgendwas von dem ganzen Science-Fiction-Kram im Weltall annähernd machen können, müssen wir. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir, es gibt ja auch noch keinen wirklich guten Plan, was mit der Raumstation passiert in 10 Jahren oder sowas, weil die USA hat schon, glaube ich, gesagt, irgendwie sie wollen dann nicht mehr so wirklich. Ich meine, gut, das kann sich wieder ändern.
Hat die USA das gesagt oder hat Trump das gesagt?
Ich wollte gerade sagen, das kommt davon, das kann sich wieder ändern, das ändert sich immer wieder mal, wenn die Präsidenten was sagen. Aber es wäre sowieso mal Zeit, dass man da mal irgendwie was, auch mal, die Raumstation ist zwar jetzt vor ein paar Jahren erst wirklich fertiggestellt worden, aber die ist ja auch schon alt, also die hat ja auch schon vor langer Zeit quasi der Bau angefangen. Und da
ja, und ich will auch echt langsam mal wirklich so ein Rad haben mit künstlicher Gravitation und so, also irgendwie was Cooles, was man auch von der Erde aus sieht, weißt du, so Elysium.
Ja, und gut, das wird noch ein kleines bisschen länger dauern, aber ein bisschen eine größere Raumstation kann man ja machen. Also ich hoffe das sehr, dass China da irgendwie mal was hinbastelt und dass wir da ein bisschen vielleicht, wir können auch mal 2 Raumstationen haben, das schadet ja auch nicht.
Ja, klar.
Dann kannst du irgendwie Zucker ausleihen, wenn der ausgeht oder sowas zum Nachbarn.
Also, ja, vor allen Dingen kannst du dann kannst du endlich dieser eine Film mit Sandra Bullock.
Richtig,
dann kann das wirklich passieren, weißt du? Hey, geil, wir fliegen rüber zu den Chinesen. Ja, oh, schade, auch kaputt.
Ja. Ja, also da ist noch viel Luft nach oben im Weltall. Obwohl eigentlich wenig Luft oben ist im Weltall, aber es ist, ja, also man kann noch einiges machen, damit da was passiert.
Ich habe übrigens noch auf meiner Liste stehen und dummerweise ohne Link, ohne irgendwelche sonstigen Notizen. Neu entdecktes Objekt weist auf ominösen Planeten 9 hin. Und darunter steht, Florian, erzähl mal.
Ja, das war das, wo wir letztes Mal irgendwie 4-mal angesetzt haben dazu und dann den Podcast nicht gemacht haben, weil die Verbindung nicht funktioniert hat.
Genau.
Ja, ich habe das jetzt nicht mehr vorbereitet, aber ich kann es mal so aus dem Gedächtnis erzählen, dass dieses neu entdeckte Objekt ist, wenn ich mich richtig erinnere, nicht neu entdeckt, sondern 2015 entdeckt worden oder 2017. Da müssten wir jetzt mal gucken, wie das genau heißt. Also das ist auf jeden Fall, also das hat man nicht jetzt, hat man schon auf jeden Fall vor einem Jahr oder sowas entdeckt. Und das neu entdeckte Objekt ist ein großer Asteroid im äußersten Sonnensystem, also im Kuipergürtel da hinten, da wo Pluto und Eris sich rumtreiben, hinter der Bahn vom Neptun, und eins von den Objekten, die eine sehr langgestreckte Bahn haben, also die schon am sonnennächsten Punkt, quasi sind die so weit entfernt wie Pluto und der ganze Rest dort, am sonnenfernsten Punkt, die sind noch viel, viel weiter, also die gehen wirklich quasi weit, weit raus in den Bereich, wo wir noch nicht so viel wissen darüber und auch noch nicht so viel kennen. Und das, was die Hinweise auf diesen unbekannten Planeten, wir haben sicherlich damals 2015 über diese ganze Planet 9 Geschichte ausführlich gesprochen. Ja, und wenn nicht,
haben wir ja immer mal.
Wenn nicht, kann ich auch nochmal, ich habe auch mal eine Serie drüber geschrieben, die kann ich auch nochmal verlinken, schreibe ich mir gleich auf, verlinken. Also da gibt's halt irgendwie, man hat eben genau aus solchen Objekten, aus Objekten, die wir sehen können, die sehr langgestreckte Bahnen haben und die sich sehr weit von der Sonne entfernen, die verhalten sich so, als wäre da irgendwo weit, weit entfernt von der Sonne etwas, das mit seiner Gravitationskraft die Bahnen dieser Objekte, Kometen waren es damals, und Asteroiden, beeinflusst. Weil wir haben gewisse Modelle, wie die Bahnen aussehen sollten von diesen Dingern. Die sollten halt im Wesentlichen, vereinfacht gesagt, zufällig orientiert sein. Ja, das heißt, wenn du jetzt dir ich probiere gerade das irgendwie so zu erklären, einen dreidimensionalen Raum in einem Podcast zu erklären. Also stell dir vor, du hast irgendwie so eine Linie von durch Sonne und Erde.
Ja.
Und stell dir jetzt so eine langgestreckte Kometenbahn vor, wo das langgestreckte Ende genau entlang dieser Linie zeigt.
Ja.
Oder noch einfacher, wir stellen also uns
eine praktisch Uhr, so eine Pseudoparallele.
Ja, wir stellen uns eine Uhr vor, in der Mitte dort, wo die Zeiger hocken, da ist die Sonne, rundherum bewegen sich alle Himmelskörper und die langgestreckten Bahnen wären also so lange Ellipsen, die kannst du dir quasi wie Zeiger vorstellen.
Ja.
Und jetzt, wer sagt das Modell voraus, dass eigentlich die Zeiger dieser Bahnen, oder diese Bahnen sind, sollten eigentlich auf jede beliebige Uhrzeit zeigen können. Ja, also da gibt es jetzt keinen Grund, warum die irgendwie alle in eine Richtung zeigen sollten, und das, was wir beobachten, ist aber genau das, dass die halt alle, sagen wir mal, so auf halb drei zeigen, ja. Aha. Und da gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum das so sein sollte, es sei denn, da ist noch irgendwas, was mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass es so ist. Und genau das war eben das, was damals die unter Anführungszeichen Entdeckung von Planet 9 war, dass man eben aus diesen Abweichungen der bekannten Asteroiden- und Kometenbahnen berechnet hat, welches Objekt das sein könnte. Das war dann eben so ein Planet, wenn ich mich richtig erinnere, so ein paar Mal so schwer wie die Erde, irgendwie ein paar hundert Mal, 400, 500 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, also schwer zu sehen, nicht unmöglich zu sehen. Aber
warum, wenn das von 2015 ist, warum lese ich das denn 2018 schon wieder?
Was du da liest, ist, dass jetzt quasi, es werden ja, die Astronomen hören ja nicht auf zu arbeiten, die gucken ja immer stimmt, weiter. Ja. Und dann solche Analysen brauchen auch Zeit. Das heißt, man findet jetzt immer neuere, immer mehr von Objekten im äußeren Sonnensystem und kann die dann auch in diese Untersuchungen mit einbeziehen. Also gucken, passt denn diese Bahn, die wir jetzt entdeckt haben, von dem Objekt, passt die immer noch zu der Hypothese, da ist ein Planet? Oder widerspricht die der Hypothese? Und bis jetzt hat tatsächlich alles, was er neu entdeckt hat, immer nur weitere Hinweise dafür geliefert, dass diese Hypothese richtig ist. Und das war eben mit diesem neuen großen Asteroid, den man gefunden hat, der passt eben auch wieder wunderbar zu dieser Hypothese dazu. Und wenn man sowas hat, was wunderbar dazu passt, zu einer spektakulären Hypothese, dann schreibt man das natürlich in die Schlagzeile der Pressemeldung und dann wird das eben nochmal so, taucht dieser Planet 9 wieder auf. Also was ja auch okay ist, weil wie gesagt, das kann durchaus sein, dass er demnächst auch in echt auftaucht. Also nicht hier auf der Erde, keine Weltuntergangsvorhersage und so weiter, aber eben, dass wir ihn am Himmel eben tatsächlich mal wirklich entdecken, weil bis jetzt haben wir nur indirekt Schlüsse, dass er da sein könnte, aber wir haben ihn noch nie im Teleskop gesehen und das kann aber durchaus auch passieren, also da wird gesucht und je mehr wir herausfinden, desto vielversprechender erscheint die Suche.
Wo du Hypothese sagst, fällt mir ein, ich habe die Hypothese des Jahres gefunden, glaube ich jedenfalls mal. Und das ist halt jetzt nicht ignobel, vielleicht ist es doch irgendwann ignobel, keine Ahnung. Britische Wissenschaftler, also wenn ich ehrlich bin, ein britischer Wissenschaftler hat festgestellt, warum Leonardo da Vinci so gut gemalt hat.
Ach, und zwar habe ich dir die Schlagzeile gelesen, aber den Artikel nicht dazu.
Weil er geschielt hat.
Ja.
So, tatsächlich ist es ein britischer Neurowissenschaftler, der auf optische Wahrnehmung spezialisiert ist. Und der hat 6 Porträts von Leonardo da Vinci analysiert. Das sind nicht alles Selbstporträts, aber ist halt davon ausgegangen, dass, was da Vinci wohl auch selber irgendwann mal gesagt hat, dass in jedem Porträt, das man malt, auch immer der Maler sich selbst ein wenig porträtieren würde. Das wäre halt so. Ne? Und dabei hat er entdeckt, sagt er, dass immer ein Auge nach außen gekehrt gewesen ist auf diesen 6 Porträts von Da Vinci. Und jetzt glaubt dieser britische Wissenschaftler, dass Da Vinci ein sogenanntes intermittierendes Außenschielen gehabt hat und das auch nutzen können. Der konnte also wahlweise auf den Blick eines Einäugigen umschalten. Und dieser britische Wissenschaftler glaubt, dass es ihm dadurch leichter gefallen sein könnte, Gesichter oder Landschaften dreidimensional zu zeichnen.
Okay.
Und er begründet das, also er untermauert das auch noch mit, auch andere bekannte Künstler haben Fehlstellungen der Augen gehabt. Rembrandt, Degas oder Picasso.
Darf ich aber was anmerken dazu?
Bitte.
Also ich kann auch sehr, sehr gut auf den Blick eines Einjährigen umschalten, da brauche ich nur ein Auge zumachen.
Ich kann das auch, ich kann das sogar doppelt, also praktisch rechts und links.
Ja, ich kann auch beide Augen zumachen, aber das hilft mir malen nicht. Aber ich verstehe das, vielleicht weiß ich, ob ich es richtig verstanden habe. Also der meint, weil Da Vinci so gucken kann, wie einer mit einem Auge konnte er besser malen. Weil warum kann das nicht jeder machen? Da kann doch einfach, Maler kann doch einfach irgendwie ein Auge zumachen und gut ist.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht ist er in der Lage gewesen, durch das Drehen des Kopfes praktisch einäugig zu gucken und dann das andere so darüber zu lagern. Also dann, weißt du, die Tiefe dazu zu schalten, um darum unmittelbar die okay, den Unterschied zwischen zwei und drei Dimensionen zu sehen und dann besser abbilden zu können.
Ja, kann sein. Ich kenne mich nicht aus mit Da Vinci.
Ist jetzt auch nur eine These, aber das war ja auch nur eine These.
Ja, weil wir gerade bei Thesen sind und bei seltsamen Thesen. Hast du mitbekommen, dass ich aus Versehen den Weltuntergang vorhergesagt habe?
Oh, Mist. Ja. Schreib ein Buch, werd reich.
Hast du das mitbekommen?
Nee, hab ich nicht mitgekriegt, nee.
Also ich habe ja schon, ich hab ein Buch geschrieben, wir haben auch damals darüber geredet, mein Newton-Buch, ja?
Ja.
Da habe ich darüber geschrieben, über Isaac Newton, wie ein Arschloch das Universum neu erfand, hieß das. Ja. Und ich habe über Newtons Leben, über Newtons Biografie, über Newtons Arbeit natürlich sehr, sehr ausführlich geschrieben. Und weil Newton ja wirklich ein extrem seltsames und absurdes Leben hatte und wirklich ein extrem seltsamer und absurder Charakter war, eben ein Arschloch mit extrem vielen, extrem schlechten Charaktereigenschaften. Und unter anderem habe ich in dem Buch auch darüber geschrieben, über seine alchemistischen und religiösen Forschungen. Ja, und weil Newton war eben auch Alchemist, Esoteriker, und Newton war ein, Bibel ausgelegt, das hat nach geheimen Botschaften in der Bibel gesucht.
Ein Exeget.
Ja. Genau, war auch noch ein Heretiker, also hat überzeugt, dass die Dreifaltigkeit hat er abgelehnt und so weiter, also er hat sich da auch mit zerstritten. Und unter anderem eins der Sachen, die er gemacht hat, war, sich mit Weltuntergangsprognosen, die es damals existiert haben, auseinanderzusetzen und selbst ausgerechnet hat, so mit Zahlenspielereien aus der Bibel, wann denn jetzt die Welt untergehen wird, und er kam auf das Jahr 2060.
Dreifaltigkeit oder wie es heißt, ablehnen, was ja jeder halbwegs denkende Mensch machen muss, aber dann den Weltuntergang voraus ist.
Nee, Newton war quasi Arianer, falls das was sagt, Arianismus. Ja. Und da gesagt, dass eben Gott Vater und Heiliger Gott Sohn und Heiliger Geist, das sind nicht Quatsch, sondern das sind jeweils einzelne Typen. Ja, also Jesus war quasi nicht das Gleiche wie Gott, sondern, aber es ist für das zu weit weg. Jedenfalls hat Newton eben, um den ganzen anderen Weltuntergangsheinis zu sagen, dass sie falsch sind, hätte er gesagt, ja, ihr seid alle falsch, denn ich habe ausgerechnet erst frühestens 2060, und dann war es auch nicht so ein Weltuntergang, es war so das Reich Gottes auf Erden wird dann kommen und so weiter. Ja, da kann es sein, dass im Übergang so ein bisschen Stress gibt, so ein bisschen Katastrophen und Kriege, aber danach haben wir quasi das Reich Gottes auf Erden.
Ja, das halte ich aber jetzt wirklich für das jüngste Gerücht.
Ja, genau. Das schickst gleich an den Postillon, die freuen sich. Aber das war auf jeden Fall, das war halt ein Teil der Dinge, die ich geschrieben habe. Das war quasi in meinem ganzen Buch hat Newtons Alchemie und Religion ein Kapitel eingenommen. Ja. Und in dem einen Kapitel waren irgendwie drei Seiten über diese Weltuntergangsgeschichte. Ja. Gut, so viel Vorgeschichte. Dieses Buch ist vor kurzem im Sommer auf Englisch erschienen, was auch sehr schön ist. Ja, also das,
ja, aber da wird es dann halt auch übersetzt.
Nein, das ist ja wurscht. Also das Buch ist auch gut übersetzt worden. Ja, also nehme ich an, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen, aber ich glaube, die Übersetzung ist recht gut geworden. Und dann haben auch das ein oder andere Medium in den USA, also das ist ein amerikanischer Verlag, hat dann auch drüber geschrieben. Und unter anderem hat mich ein Journalist der New York Post kontaktiert und ob er ein Interview machen kann. Da habe ich gesagt, ja, klar, kann er machen. Habe ich dann gemacht, und der hat auch das Buch gelesen und hat dann auch einen halbwegs okayen, mein New York Post ist eher so ein bisschen in die Boulevardeske Richtung. Gleiten. Aber der Artikel da war eigentlich ziemlich okay. Also der hat sich sehr auf diese Alchemie und die Theologie und so weiter konzentriert, was okay ist, weil das ja wirklich einer der überraschenderen Charaktereigenschaften für Newton ist, die in meinem Buch auch vorkommen. Und habe mir dann auch in dem Interview noch weitergreifende Fragen gestellt und so weiter. Das einzige Problem an der Sache war, also in dem Fall war es noch nicht das Hauptproblem, aber das, was die Probleme ausgelöst hat, war, dass wahrscheinlich nicht der Journalist selbst, sondern der Redakteur, der das dann irgendwie ins Internet kloppt am Ende, hat als Schlagzeile über diesen ganzen Artikel, über mein Buch, über meine Arbeit und so weiter, über
diese ganze 2060.
Er hat es nicht geschrieben, also die Überschrift war: Isaac Newton predicted the world will end in 2060. Was ja im Prinzip nicht falsch ist. Ich meine, das war Teil des Artikels, das kam vor, kommt in meinem Buch vor, das war jetzt nicht falsch. Also mit dem Artikel in der New York Post.
Ich bin echt gespannt, was die eigentliche Pointe ist. Ich versuche die ganze Zeit was zu überlegen. Nee,
aber also mit dem Artikel in der New York Post war ich ganz zufrieden. So. Also, was ist passiert jetzt? Ja, also wir haben einen Artikel, wo in der Überschrift und dann im Text auch noch behauptet wird, die Welt geht unter. Und der behauptet, dass die Welt untergeht, war ein berühmter Wissenschaftler. Und es taucht in einem Boulevardmedium auf. Was passiert dann? Natürlich das, was immer passiert. Sämtliche Spinnerseiten im Internet, alle Verschwörungstheoretiker, alle unseriösen Boulevardmedien nehmen das und basteln ihren eigenen Clickbait-Scheiß daraus, ja. Ich habe das dann wirklich
und so. Und irgendwann ist es da angekommen, dass Florian Freistetter bestätigt, Isaac Newton sagt, nee, ja.
Nein, es geht noch besser. Nee. Also das erste Mal, ich habe auf jeden Fall mal zuerst ging das Ganze quasi, ich habe kann ich dann verlinken, ich habe es in meinem Blog einigermaßen probiert zu rekonstruieren. Zuerst ging es dann halt zu den englischen Boulevardmedien, ja. Die haben halt im Prinzip die Quelle, das sind die New York Post genommen und haben da ihren eigenen Kram gebastelt. Da hieß das zum Beispiel im Mirror, Sir Isaac Newton predicted World will end und so weiter, das ist noch ganz okay. Aber es hat dann weitergeführt in newly discovered writings. Ja, also die haben dann was daraus gemacht, das wurde neu entdeckt, ja. Und dann ja, gab's. Ja,
dein Buch ist doch auch noch gar nicht so alt.
Und dann, das Schönste war, dass sie immer, also auf, im Original heißt der, die haben natürlich alles mit diesen typischen Boulevardesken, irgendwie Katastrophen, haben irgendwie alle Videos rein und irgendwelche explodierende Planeten, also wirklich grauenhafte Bilder noch dazu. Also wirklich, wirklich die Weltuntergangspanik gemacht, wie es nur ging. Aber sich jedes Mal, das mein Buch heißt ja auch immer auf Englisch, Isaac Newton, the asshole who reinvented the universe, haben kein Problem gehabt, Menschen mit absurden Prognosen irgendwie Angst vorm Sterben zu machen, aber haben S-Hole nie ausgeschrieben, weil das war zu heftig. Also da haben sie immer ein Sternchen machen müssen bei S-Hole. Ja, und dann, das Beste, also da ging es noch weiter. Also ein anderes, das war glaube ich in der Sun, da war es dann schon ich, der das entdeckt hat. Ja, also ich habe entdeckt, dass Newton das vorausgesagt hat. Und dann ging es weiter. Also dann hat das quasi mein Mann die englischen Boulevardmedien und Sputnik hat die Story auch aufgegriffen, dieser russische Nachrichten, staatliche Nachrichtenschleuder und Fake News Verbreiter. Und die haben ja Ableger in allen möglichen Ländern. Ja, also es gibt irgendwie Sputnik Deutschland und so und in allen möglichen anderen Ländern. Und die haben das alle natürlich kopiert. Ja, und da den gleichen Scheiß geschrieben, Welt geht unter, Katastrophe und ich habe das entdeckt und in dem neuen Buch da irgendwie veröffentlicht. Und es gab dann eben Sputnik Italien, Sputnik Türkei, Sputnik Tschechien, Sputnik Polen, überall stand es drin. Und dann haben von dort, also die türkischen Boulevardmedien, die italienischen Boulevardmedien und die Verschwörung Seiten haben das dann in dem Fall weiterverbreitet und jeder natürlich wieder mit, du kannst dann wirklich schauen, wie sich die Rechtschreibfehler da durchtun oder weiterverbreiten. Du kannst wirklich so Stammbäume aufstellen, wer von wem da irgendwie kopiert hat. Und
haben sie denn wenigstens deinen Namen immer richtig geschrieben?
Manchmal. Also nicht immer, manchmal. Und dann, wie gesagt, ich habe dann noch es ging dann wirklich, das war wirklich absurd, ich habe dann wirklich gesucht und ich liste jetzt mal die Länder auf, die ich gefunden habe, bevor es mir dann wirklich zu viel war. Ja. Also nach den schon genannten, Italien, Türkei, also USA, England, Italien, Türkei, Tschechien, Polen, Kroatien, Vietnam, Argentinien, Chile, Rumänien, Honduras, Nigeria, Singapur, Bosnien, Albanien, Finnland, Slowenien, Ungarn, Guatemala, Frankreich, Hongkong und dann habe ich es bleiben lassen. Überraschenderweise nicht Deutschland. Deutschland habe ich das nirgendwo gefunden im Boulevard. Österreich war es dabei, also in Österreich hat drüber geschrieben, österreichische Boulevardzeitung. Die haben aber seltsamerweise meinen Namen nicht drin gehabt. Ja, also die haben einfach nur Newton sagt Ende der Welt voraus, ohne meinen Namen und mein Buch zu erwähnen. Und in Deutschland überhaupt nicht, vermutlich, ist meine These, weil ich denen zu nahe bin. Ja, also wenn da quasi das ein österreichischer, deutscher Autor ist, dann schaut es ja vielleicht doch ganz blöd aus, wenn man das jetzt quasi hier so ein englisches Buch hat und zitiert und dann nicht mal den Typen fragt.
Ach so, ja klar, das ist ja über England gekommen, das ist ja nicht
genau.
Klar.
Also ja. du kannst natürlich dann es ist ja immer so, die
absurden Sachen. Da müsste sich der Boulevardredakteur hinsetzen und das deutsche Buch erstmal lesen, wobei, Beispiel. Dann könnte er natürlich eine Exklusivgeschichte daraus machen, ne?
Zum Beispiel,
weil nur er das deutsche Buch gelesen hat.
Ja, aber wenn natürlich, ich glaube, wenn so funktioniert der Boulevard ja natürlich nicht. Ich meine, da liest ja keiner was und recherchiert ja keiner was. Die haben ja alle voneinander abgeschrieben. Das kann man ja wunderbar sehen an den ganzen Artikeln. Und auch solche Sachen, es ist ja immer, bei uns sind es dann immer die russischen Wissenschaftler, sagen voraus, dass irgendwas passiert. Und das müssen halt irgendwie in Russland, müssen es halt die Deutschen sein oder sonst irgendwas. Also das war wirklich sehr, sehr absurd, diese Geschichte. Vor allem, weil ich habe wirklich überlegt, ob ich was tun hätte können, dass das nicht passiert. Aber in dem Fall, der Artikel, bei dem ich ein bisschen Kontrolle hatte, war halt mit dem New York Post, der war okay, mit dem habe ich kein Problem.
Und nein, also spätestens bei solchen Veranstaltungen wie Sputnik, also dieser russischen Propagandaschleuder, kannst du es nicht verhindern, weil die machen, was sie wollen, die halten sich auch nicht an irgendwelche Standards und irgendwelche Gepflogenheiten, die unter Journalisten noch normal sind. Ich weiß nicht, wie es bei Boulevardjournalisten ist, ob die überhaupt welche Gepflogenheiten haben. Es gibt Möglichkeiten zu sagen, hier bitte nicht veröffentlichen, bitte zurückziehen. Das ist, wenn du über seriöse Nachrichtenagenturen, seriöse Medien unterwegs bist, da funktioniert das. Aber garantiert nicht bei hier Sputnik und diesen ganzen, nee.
Aber es war halt sehr instruktiv und halt zu sehen, wie sich solche Nachrichten, ich habe eine Serie in meinem Blog, schlechte Schlagzeilen, wo ich genau immer so einen Scheiß schreibe und dann immer erzähle, was da jetzt irgendwie, aber es war halt wirklich zu sehen, wie sowas entsteht und wie sich das dann verbreitet überall und es ist wirklich von jedem wie bei Stille Post, es wird immer schlimmer und immer schlimmer und also das war, ja, also da
das
war
es. Das ist bestimmt, das ist schönes Material, also biete doch mal an, das ist mit Sicherheit, ist das eine Hausarbeit, wenn nicht sogar eine ganze Bachelorarbeit in Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Ja, also wer möchte, also ich habe da auf meinem Blogartikel. Ich habe die dann auch alle verlinkt und mit Website, also archiviert. Also das kann man noch alles nachvollziehen und natürlich noch selbst recherchieren. Ich habe dann irgendwann habe ich dann aufgehört, das alles zu recherchieren, weil manche Sprachen sind dann auch schwer zu recherchieren, weil ich ja immer nur nach meinem Namen suchen konnte. Das war das andere, nach dem Buchtitel. Aber man kann da sicherlich noch mehr finden. Also das hat sich sicher noch weiter verbreitet.
Ja, geil.
Ja, also das war meine Weltuntergangsprophezeiung.
Wie komme ich denn jetzt hier? Ah, doch, Ariana, das ist so ein Stichwort. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Geschichte des Dritten Reichs in weiten Teilen, dass die Geschichte des Christentums in weiten Teilen neu geschrieben werden muss. So, und zwar sind die Qumran-Rollen zum Teil gefälscht. Genau, habe ich auch gerade
gesagt. Jesus-Tagebücher wurden entdeckt.
Ich hab's immer gehabt. Das ist, genau, weil man alles, was darauf hindeutet, dass das eine riesige Inszenierung und ein Marketing-Gag ist mit der Kirche, das nimmt man ja bereitwillig an. Ist leider Gottes nicht ganz so, wie ich gesagt habe, sondern einige Fragmente dieser Qumran-Schriftrollen sind gefälscht. Also Qumran-Schriftrollen sind halt die ältesten frühchristlichen, sag ich mal, Aufzeichnungen, die eben in einer Höhle in der Nähe von Qumran gefunden wurden, woraus sich ableiten lässt, dass es zumindest eine christliche Sekte gab da in der Ecke damals, ne, so in Mesopotamien. Was passiert ist, also sie sind ja
Mesopotamien war das nicht, oder?
War es nicht Mesopotamien? Nee, das war
Israel.
Ist das Israel?
Qumran? Ja, klar, Qumran ist in Israel.
Also okay. Da halt, ja. Entschuldigung. in den 50er Jahren sind die gefunden worden. Und eigentlich sind die auch sofort der Wissenschaft übergeben worden, aber halt nicht alles. Also es gibt einen Teil dieser Schriften, die an private Sammler verkauft worden sind. Wie immer, wenn irgendwer was findet, erstmal ein bisschen abzwacken und verkaufen. Und 16 von diesen privat verkauften Fragmenten, die liegen seit letztem Jahr im Museum of the Bible in Washington D.C., was auch total schön ist. Und 5 davon haben sie jetzt mal an die Bundesanstalt für Materialprüfung übergeben, an die BAM. Ja. Was ich immer noch den geilsten Namen finde, und stell mir das auch so geil vor, was sie für Jobs haben. Weißt du, hier, Schneidereit, machen Sie das mal kaputt. So haben sie an die BAM übergeben, und die BAM hat dann rausgefunden, dass 5 dieser Fragmente Fälschungen sind.
Ja. Mhm.
Aber auch nur 5 dieser
Fragmente. Wollte ich gerade sagen, neue oder antike Fälschungen? Also hat man die im Mittelalter gefälscht oder jetzt irgendwie letztes Jahr?
Oh, das habe ich leider nicht rausfinden können. Ich kann mal gucken, ob das dabei steht. Also das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Oh,
das wäre eine interessante Information.
Das wäre tatsächlich interessant, ne? Nicht alt genug, um echt zu sein. Ich lese gerade den Artikel quer. Steht nicht bei.
Okay, dann.
Nicht mit einem antiken Ursprung moderne Fälschungen, schreiben sie. Also wahrscheinlich eher von heute. Okay. Oder aus den 50ern oder also wann die dann damals halt verhökert worden sind. Ja.
Da kann ich, das war jetzt nicht geplant, aber du hast mir auch wieder eine schöne goldene Brücke für weitere Werbung gelegt. Okay. Denn wir haben nämlich, es gibt nämlich die schöne Hypothese, die sich im Titel der Science Buster Weihnachtsshow niederschlägt, die auch mit dem Thema zu tun hat. Und an der spiele ich zwar nicht mit, aber die findet statt in November und Dezember. Ich glaube auch in Deutschland, in Frankfurt wird die, glaube ich, auch aufgeführt. Und diese Show heißt Jesus war ein Fliegenpilz. Weil ich bei der Show der Stellung nicht dabei war, kann ich das jetzt nur so aus dem Gedächtnis ein bisschen zitieren, das kann man sicher aber noch nachrecherchieren. Es gibt, soweit ich das mitbekommen habe, eine Minderheitenmeinung, die behauptet, dass eben in diesen alten Texten, also Qumran-Zeug zum Beispiel, dass da, wenn über Jesus gesprochen wird, ist das nur so verklausuliert, eigentlich wird da über Drogen gesprochen, ja, also über Pilze quasi, und das quasi das, was da hier diese ganze christliche Mystik, diese Urchristentum, also das war quasi nur so eine Code, um über den Drogenkonsum zu sprechen.
Das heißt, in 2000 Jahren werden Archäologen sagen, dass wir heutzutage eine Gottfigur angebetet haben mit dem Namen Shore.
Vielleicht.
Oder Trip.
Also, ja, nicht schlecht. Also das auf jeden Fall, das die genauen, wie das genau aussehen wird, was da genau ist, das werden meine Kollegen bei der Weihnachtsshow referieren, die eben Jesus war ein Fliegenpilz heißt und die man sich auch gerne, wir können nicht, ich verlinke nochmal die Termine wieder.
Hast du einen Link zu dieser These?
Den müsste ich meine Kollegen fragen, die Show basteln, aber man kann sie das, wenn ich das mache, dann schicke ich euch die. Aber ich sage, ansonsten einfach ins Theater gehen, dann kann man sich das angucken, ist glaube ich in Deutschland das einzige deutsche ist Frankfurt. Ne, also nicht, sind zweimal Frankfurt. Einmal Frankfurt am 11. Dezember und einmal im Deutschen Museum in München am 20. Dezember.
Beides in Süddeutschland halt. Ne,
ja, und dann halt irgendwie, ja, aber, es gibt immer noch Österreich natürlich jede Menge Shows, aber ja, wenn wir schon dabei sind, nicht Süddeutschland, die Science Busters kommen nach Berlin. Dann mit der, also wie gesagt, ich mache den Werbeblock kurz noch zu Ende, damit wir wieder zur Wissenschaft kommen können. Also die Weihnachtsshow gibt es eben in Süddeutschland und in Österreich zu sehen, aber unser normales Showprogramm, mit dem wir davor noch auf Tour sind, das kommt auch nach Berlin zum Beispiel. Ja, da sind wir am 17. November treten wir in Berlin auf. Ich, Helmut Jungwirth und Martin Puntigam, kommt alle vorbei. Das wird eine wunderbare Show. Es kann sein, dass sogar Tiere mit dabei sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass das, also es gibt auf jeden Fall was zu essen geben nach der Show, wie immer. Kommt vorbei, das ist schon nach der Abstimmung. Vielleicht, also kommt vorbei, das ist schon nach der Abstimmung zum Kabarettpreis. Kommt vorbei, also wenn wir gewonnen haben und ihr nach der Show glaubhaft machen könnt, dass ihr für uns abgestimmt habt, dann gebe ich euch eine Waffel.
Österreicher Tiere Sensationen.
Genau. Und gleich, wenn wir schon dabei sind, haben wir es auch hinter uns. Davor kommen wir nämlich wohin, wo wir auch nicht so oft sind, nämlich in die Schweiz. Da sind wir schon in übernächste Woche. Also wir sind am 6. November in Zürich, am 7. November in Liechtenstein und am 9. und 10. November in Basel. Ja, also wenn ihr uns in der Schweiz mal sehen wollt, dann kommt an den Tagen in die entsprechenden Theater und guckt uns an. Es wird genauso lustig wie in Berlin.
Wo du bei Fliegenpilzen bist. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass, also Tschernobyl, ne? Tschernobyl-Explosion, ist 32 Jahre her. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass selbst heute noch einige Wildpilzarten oberhalb der zulässigen Grenzwerte belastet sind. Und zwar das Bundesamt für Strahlenschutz ist losgezogen.
In Deutschland Pilze.
In Deutschland, ja. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist losgezogen und hat in Bayern mal ein bisschen den Geigerzähler über den Waldboden geschwenkt und hat festgestellt, dass es Pilze gibt, die, was war das, ich glaube 600 Becquerel Strahlung ist irgendwie der Grenzwert und es gibt immer noch Pilzsorten, die bei bis zu 1000 Becquerel liegen. Das heißt, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist heute noch in Waldpilzen nachweisbar, was ich echt absolut faszinierend finde. Sie entwarnen, aber sie sagen, bei normalem Verzehr besteht überhaupt keine Gefahr. Das ist halt einfach nur ein Grenzwert, der überschritten ist, aber wenn du einfach so eine Pilzpfanne daraus machst, wird dir nichts passieren. Bei allen anderen landwirtschaftlichen Produkten sei die radioaktive Konzentration, also die Strahlungskonzentration zurückgegangen über die Jahre. Nur bei Pilzen noch nicht.
Krass, Pilze. Ne?
Ja. Und apropos Fliegenpilz, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man anhand des Fingerabdrucks den Drogenkonsum rausfinden kann.
Okay.
Ja, und zwar den möglichen Konsum von Amphetaminen, Cannabis, Kokain und Opiaten aus einer Fingerabdruckprobe und zwar aus dem Schweiß, den dein Fingerabdruck hinterlässt, wenn du den irgendwie auf so ein Lesegerät Dingsi packst. Und in diesem Schweiß sind halt Stoffwechselprodukte und die sind bei Drogenkonsum halt anders als bei keinem Drogenkonsum. Die Untersuchung nennt sich Lateral Flow Drogenscreening Kartusche. Das ist halt ein kleines Gerät, das können die Bullen dann dabei haben, wenn sie sich anhalten, sagen, wir mal Fingerabdruck hier drauf und dann wissen sie nach 10 Minuten, ob du konsumiert hast oder ob du nicht konsumiert hast. Es wird eng, liebe Kiffer. Ja, aber Rettung naht, denn Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass es Moose gibt, in denen sowas drin ist wie in Gras, also
Kiffgras, Moos.
Ne? Ja, Kiffmoos.
Also das Moos kann man kann das Moos konsumieren. Kann man
genau.
Okay, ich dachte, das Moos hat irgendwie ist irgendwie drauf.
Okay. Nee, das Moos, genau, das ist auch drauf, meistens auf Stein.
Okay, gut.
Aber ja, nein, also es gibt wohl eine Moosart, die heißt Lebermoos und da ist sowas drin wie THC, das dreht auch. Das heißt, man muss nicht unbedingt Gras rauchen, sondern kann auch Moos. Weiß ich nicht, was man so mit Moos macht. Wahrscheinlich raucht man das dann
Schnupfen,
auch.
Schnupfen, Schnupfen. Das ist so ein kleines Ding, das kann man ja irgendwie.
Moos schnupfen. Ja, oder hier wie die Skandinavier halt so ein Kauterback draus machen oder sowas. Sieht bestimmt auch ganz lustig aus. Oder man rennt halt rum und leckt am Stein. Kann ja auch sein. So ein bisschen wie damals, weißt du, so hier Catweasel immer an der Kröte geleckt hat. Kürwalda. So, damit wäre der Drogenblock jetzt auch
gut, vorbei. Dann gehen wir wieder zurück zu den Fragen, die man sich stellt, wenn man zu ist, mit was auch immer. Nämlich, warum gibt's überhaupt Sachen im Universum?
Achso, du meinst, warum ist überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist eine der Fragen, die sich unter anderem die Physik, die Teilchenphysik und auch die Kosmologie stellt.
Moment, stellt sich die Frage nach dem Warum?
Ja, lass mich mal ausreden.
Okay, Entschuldigung.
Ja. Also, es gibt ja, wir haben ja ein schönes Modell, das die Materie beschreibt und das nennt sich das Standardmodell der Teilchenphysik. Was beschreibt halt den ganzen Krempel, Elektronen, die ganzen Quarks und die Austauschteilchen, also Photonen und so weiter. Also der ganze Krempel, der aus dem alles existiert und die Kräfte, die zwischen den ganzen Krempel wirken, das beschreibt das Standardmodell. Mhm. Das Problem ist, das Standardmodell, ich zitiere jetzt hier den Gerald Gabrielse von der Northwestern University. Das Standardmodell, so wie es heute dasteht, hat vor allem einen großen Mangel. Es kann nicht erklären, warum die Materie im Kosmos überhaupt existiert, was zugegebenermaßen tatsächlich ein großer Mangel für ein Modell ist, das die Materie erklären will. Denn laut Standardmodell hätte sich nach dem Urknall, als die Materie, als alles Zeug entstanden ist, die ganze Materie sich wieder auslöschen müssen. Also Materie und Antimaterie, die gibt's ja auch dazu, die ist laut dem Standardmodell zu gleichen Mengen entstanden nach dem Standardmodell und hätte eigentlich unmittelbar danach einen großen Plusch machen müssen und alles ist wieder weg und nur noch Energie vorhanden. Mhm. Und dass es nicht so ist, ist natürlich gut, weil deswegen gibt's Zeug und unter anderem uns, aber wir haben keinen Schimmer, warum das so ist, ja?
Da schiebe ich einen kurzen Werbeblock ein. Ich habe ja mal einen Resonator aufgenommen, also einen Resonator-Podcast mit einem Forscher vom DESY, der den wunderbaren Satz gesagt hat, im Universum ist was faul. Und da geht es genau darum auch, dass eigentlich die Materie gar nicht da sein dürfte. Also genau, sehr interessante Sendung. Wer die noch nicht gehört hat, verlinke ich.
Genau. Und natürlich wollen die Wissenschaftler herausfinden, warum doch was da ist, weil das ist ja durchaus eine fundamentale Information zu wissen, warum das Zeug da ist, obwohl es die Theorien sagen, dass es nicht da sein sollte.
Also
weil das
nicht heißt, warum im philosophischen Sinne, sondern warum im Sinne von, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
Genau.
Was
ist denn da eigentlich faul? Die Theorie, die wir haben, ist halt anscheinend, da fehlt halt anscheinend irgendwas, weil dann sonst müssen wir das rauskriegen. Und es gibt natürlich diese ganzen, haben wir auch schon öfter darüber geredet, diese ganzen Quantengravitationsdinge, Supersymmetrie und so weiter. Aber das ist wieder die halt so ein Ungleichgewicht vorhersagen. Aber das sind alles halt Modelle, Hypothesen, von denen man nicht viel weiß. Aber was es halt gibt, also man könnte sowas, auch wenn man noch nicht genau weiß, was der Grund für eine Asymmetrie ist, kann man doch nachschauen, ob diese Asymmetrie zumindest da ist. Mhm. Und eine Asymmetrie, die halt da sein muss, wäre oder da sein könnte, wäre halt, dass Elektronen verbeult sind. Also man darf sich jetzt die Elektronen, es ist ein Elementarteilchen nach allem, was wir wissen, das kann man sich sowieso nicht, also wir stellen uns das immer wie eine kleine Kugel vor.
Ja. Ja?
Aber es ist natürlich keine kleine Kugel, sondern halt ein Quantending, also eine Anregung
eines Quantenfeldes. Es ist ein Zustand.
Es ist die Anregung eines Quantenfeldes, wenn man korrekt sein will. Aber sagen wir mal, die Ladung, wenn du die Ladung von einem Elektron misst, also die negative Ladung, und du misst die quasi so halt, wo ist die, dann siehst du halt, dass diese Ladung kugelförmig mal näherungsweise verteilt ist. Ja.
Ja.
Und wenn jetzt aber so eine Asymmetrie da ist, die dafür sorgen könnte, dass eben Materie und Antimaterie asymmetrisch entstanden sind und dann eben, dass am Ende was übrig bleibt, dann sollte auch das Elektron, also die Ladungsverteilung beim Elektron eben nicht ganz sphärisch sein, sondern ein bisschen verbeult. Ja, also das ist quasi, wenn du guckst, welche das Form hat
Elektron. Das sieht dann aus wie eine Kartoffel halt, ne?
So. Weiß nicht, wie auch immer, sollte die wohl nicht mehr rund sein. Und deswegen ermessen halt jetzt Wissenschaftler immer mehr, immer öfter, immer präziser, wie ob jetzt Elektronen rund sind oder nicht. Und mittlerweile haben sie jetzt auch das Advanced Cold Molecule Electron Experiment, das überraschenderweise kein Akronym hat. Das überrascht mich, in der Teilchenphysik lässt man kein Akronym aus,
wenn
man
eins
machen kann.
Ja, Akne.
ECMI. Oh ja, doch, ECMI. Okay, ist doch ein Akronym. Advanced Cold Molecule Electron Experiment.
ECMI.
Geil. ECMI Experiment. Geil. Ja, okay, gut.
Super.
Also, die haben jetzt eben, also diese, wir haben jetzt in diesem ECMI-Experiment, haben die Wissenschaftler festgestellt, dass mit der Präzision, die sie momentan zusammenspringen, mit der Präzision, die sie schaffen, ist das Elektron perfekt rund. Ja,
ja.
Also, die hypothetischen Teilchen, die man bis jetzt angenommen hat, die halt noch existieren könnten, um das Elektron auszubeulen, die kann es halt zumindest in der angenommenen Form nicht geben. Also wir wissen immer noch nicht mehr, aber wir wissen zumindest ein bisschen mehr von dem Zeug, was es nicht sein kann, was nett ist, aber auch ein bisschen blöd ist, weil es halt wahnsinnig viel Hypothesen gibt und wir halt gern das wissen würden, was es ist und nicht das wissen wollen, was es nicht ist. Aber das wissen wir noch nicht.
Was wir allerdings wissen ist, was denn eigentlich die Runzeln in der Elefantenhaut sind. Das haben nämlich Schweizer Wissenschaftler festgestellt. Die Runzeln in der Elefantenhaut sind keine Falten. Man meint ja immer, Elefanten wären so faltig, ne? Sondern das sind Brüche in der obersten Hautschicht des Elefanten. Also dem ist richtig die Haut so gebrochen, wie so ein Feld im trockenen Sommer irgendwie. Und diese Brüche, die bilden, unter diesen Brüchen ist ein Netzwerk von kleinen Kanälen. Und das Ganze ergibt einen Schwamm, in dem sich halt Wasser und Schlamm festsetzen, womit dann halt der afrikanische Elefant so rumlaufen kann und die ganze Zeit gekühlt wird einerseits. Und die Haut bleibt dadurch feucht und flexibel, weil der hat nämlich keine Talgdrüsen, dieser Elefant. Das ist quasi
Riesen-SpongeBob.
Ja.
Okay.
Genau, Schweizer Wissenschaftler entdecken Riesen-SpongeBob.
Wenn man den ins Wasser schmeißt, geht er auch auf?
Das müsste man mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob der Elefant das so mit sich machen lässt. Aber vielleicht kann man mal so einen kleinen Elefanten, so ein Elefantenkind, das sich noch nicht so gut wehren kann, irgendwie ins Wasser werfen und dann mal drin sitzen lassen und gucken, ob der dann groß ist. Wäre ganz geil, ne? So Elefantenvergrößerung. Was ganz witzig ist, ist, dreht sich dabei nur um den afrikanischen Elefanten. Der asiatische Elefant, der hat keine Risse in der Haut. Und schön fand ich dann wieder ich zitiere die Meldung, zur Erklärung dieses Unterschieds wären weitere Untersuchungen nötig, so das Fazit der Wissenschaftler. Ihr Fazit, wir brauchen mehr Wissenschaft. Und wo wir gerade bei Haut sind, ich würde den Hautblock jetzt weiter.
Ja, bitte.
Wo wir gerade bei Haut sind, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Hautwunden im Alter besser heilen.
Tun Sie das?
Was ja eigentlich ganz witzig ist. Es ist mir auch noch nicht so aufgefallen, also ich habe da noch nie drauf geachtet, obwohl ich ja selber langsam alt werde. Die meisten Körperfunktionen werden ja schlechter. Hautwunden heilen aber bei älteren Mäusen besser als bei jüngeren Mäusen und auch bei älteren Menschen verheilen chirurgische Wunden mit weniger Narbengewebe als bei jüngeren, wie heißt das, wenn man operiert wird?
Patienten?
Patient, genau. So, dann haben sie ein bisschen Tierexperimente gemacht und haben festgestellt, dass im Blut junger Mäuse mit einer Hautverletzung ein bestimmter Botenstoff verstärkt ausgeschüttet wird, der die Regeneration des Hautgewebes hemmt und stattdessen eine schnelle Narbenbildung begünstigt. Und bei alten Mäusen wird dieser Botenstoff unterdrückt. So, und sie sagen, das ist auf den Menschen übertragbar und vermuten nur, warum das so sein könnte, Zitat, für ein junges Tier ist es wohl vorteilhafter, wenn eine Verletzung möglichst schnell heilt, damit es bald wieder kampfbereit ist. Dabei wird in Kauf genommen, dass die Wundheilung nicht perfekt ist.
Okay, also ich bin mir sicher, wie auch immer dieses Zeug heißt, was dafür, dieser Botenstoff, er taucht wahrscheinlich demnächst irgendwo in der Kosmetikwerbung
auf. Genau, Q10, Elefantenhaut, genau. Ja, das war der Hautblock.
Gut, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu den Akronymen. Momentan, ich habe gerade ein schönes gefunden, weil momentan reden ja alle von, oder es reden eigentlich viel zu wenig, von diesem ganzen komischen Cum-Ex-Zeug, das ich nicht wirklich verstanden habe, aber zumindest nur so weit verstanden habe, dass es eine Riesenschweinerei ist.
Es ist ziemlich simpel zu verstehen eigentlich, ja.
Ja, ich bin Wirtschafter, da das ist immer was, da fehlt mir immer die Kraft, mich da irgendwie und der Wille, mich da irgendwie einzulesen und einzuarbeiten. Aber
ich kann es mal ganz kurz so, das ist jetzt auch sehr zugespitzt nur. Also wenn ich Aktien habe und die Dividende ausgeschüttet wird, muss ich darauf Steuern zahlen. Wenn eine Bank Aktien hat und die Dividende ausgeschüttet wird, muss sie darauf keine Steuern zahlen. Jetzt gebe ich meine Aktien einen Tag vor der Dividendenausschüttung der Bank. Dann kriegt die Bank die Dividenden, einen Tag danach gibt die Bank mir die Aktien zurück. Und wir teilen uns die gesparten Steuern. Okay, ist im Groben, was da passiert ist.
Ja.
Also das heißt, ich habe meine Aktien der Bank verkauft, aber es war nur ein Scheinverkauf.
Okay. Gut, das klingt wirklich fies. Aber
das ist richtig asozial.
Das Asoziale fängt schon an bei Aktien haben. Das ist, da können wir jetzt so weit. Das ist wieder ich bin kein Fan von Börse und dem ganzen Zeug. Mhm. Aber egal. Ich wollte noch was Schönes. Wenn sich alle jetzt über Cum-Ex aufregen, dann könnten wir uns zumindest über N-Ex freuen. Weißt du, was N-Ex ist?
Nee.
Das ist die Enceladus Explorer Initiative vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Enchiladas?
Enceladus.
Schade.
Vielleicht haben sie auch eine Enchilada-Initiative, da musst du nachfragen. Aber diese Enceladus Explorer-Initiative, NX, gibt es seit 2012 und die beschäftigt sich, ja wenig überraschend, mit Enceladus. Und das ist der Mond oder einer der Monde des Saturn.
Ah!
kleiner Mond, 500 Kilometer groß, aber ein sehr, sehr interessanter Mond, nämlich der Mond, von dem wir wissen, dass der einen unterirdischen Ozean hat. Ja, da haben wir sicherlich auch schon mal drüber geredet, dass dieser Mond, den die Cassini-Raumsonde unter anderem erforscht hat, wo man diese Tiger Stripes gesehen hat, also so Risse im Eis, die wärmer sind als die Umgebung, wo Zeug rauskommt, also so Wasserdampf und Eisteilchen rauskommen. Also es ist ziemlich sicher, dass es da unten einen Ozean aus flüssigem Wasser gibt unter der Eisschicht und da könnte auch potenziell lebensfreundlich sein. Also zusammen mit dem Jupitermond Europa ist Saturn, das Mond Enceladus, einer der heißesten Kandidaten, dass wir doch nochmal vielleicht irgendwie Leben im Sonnensystem finden. Und natürlich, um das zu finden, muss man da irgendwie hin. Und wenn man dort ist, muss man irgendwie durchs Eis durch und gucken. Und das ist nicht so einfach. Denn erstens natürlich ist es mal prinzipiell nicht einfach. Und zweitens muss man auch irgendwie natürlich aufpassen, wenn du da mit der Raumsonde anfährst und dann da irgendwie durchbohrst, dass du da nicht irgendwie alles dreckig machst und irgendwie kontaminierst, sondern du willst diese Proben irgendwie möglichst so nehmen, dass du eben das Wasser, den unterirdischen Ozean nicht kontaminierst und nicht mit Zeug von außen. Und das muss man irgendwie, weil sonst kannst du einfach sagen, okay, wenn Sachen anbohren können wir eigentlich ganz gut. Da braucht man jetzt keine großartige Initiative, um das zu machen.
Ja, du willst dich da durchschmelzen und zwar so langsam, dass es hinter dir wieder gefriert.
Genau, also in dem Fall das jetzt hier, das DLR macht eben sowas, es soll quasi entwickelt eine Sonde, die eben Wasserproben unter einer Eisschicht nehmen kann, die mehrere Kilometer dick ist, natürlich automatisiert, weil Saturn ist weit weg, da kannst du nicht mit dem Joystick rumtun, und soll quasi unter der Eisoberfläche wassergefüllte Spalten automatisch finden, selbstständig anbohren, Flüssigkeitsproben selbstständig nehmen und analysieren. Und jetzt hat man tatsächlich den Ice Mole, also den Eismaulwurf, 2 Meter lange Sonde, die eine hat quasi so eine Eisschraube und ist heizbar und steuerbare Seitenflächen. Und die hat man jetzt am Monte Cevedale, weiß gar nicht, wo der Berg ist, auf irgendeinem Gletscher auf jeden Fall, in Italien, spricht man es italienisch aus. Auf diesem italienischen Gletscher hat man jetzt diese Sonde getestet, ja.
Ja.
Und da können wir dann auch verlinken, gibt es auch ein Video davon, wo man sich das angucken kann. Also es gibt glaube ich noch nicht mal meines Wissens nach eine konkrete Mission, wo sowas eingesetzt werden könnte, aber es ist gut, dass man zumindest mal irgendwie wüsste, was man machen wollen würde, wenn man denn dorthin flöge.
Aber was macht denn diese Sonne? Macht die genau das, was ich gesagt habe? Die schmilzt sich sozusagen dadurch und macht hinter sich den Laden wieder dicht, damit nicht was hinterherkommt und reinfliegen kann oder so?
Ja, im Wesentlichen schon. Also das im Detail steht jetzt hier auch nicht. Aber es ist jetzt quasi keine simple Einschmelzsonde. Also nicht einfach normal, reicht es eigentlich, du stellst was aufs Eis und machst es heiß. Und dann durch sein eigenes Gewicht sinkt es nach unten. Und wenn du es langsam genug machst, dann friert es auch oben wieder zu. Ich meine, das kennen vielleicht einige von so, ich kenne das von Hochzeitsfeiern, wo dann irgendwie das Hochzeitspaar kriegt dann irgendwie einen Schwung 2-Euro-Stücke in einem Eisblock. Und die stellst du dann irgendwo hin und dann schmelzen die quasi sich so langsam durch. Also die fallen dann quasi aus dem Eisblock raus, ohne Löcher zu hinterlassen. Und genauso kannst du es da auch machen. Was jetzt Ice Mole macht, das ist noch ein bisschen ausgefüllt. Also das ist der ist steuerbar, ja. Das heißt, der hat eine Schraube und heizbare Seitenflächen. Also quasi so.
Naja, klar, so würde man es machen. Also du willst nach rechts, also schmilzt nach rechts weg.
Genau.
Du machst rechts wärmer als links, also wirst du automatisch nach rechts wegrutschen.
Ja. Genau, das hat jetzt quasi das Eismond und das hat man jetzt da eben auf diesem italienischen Gletscher getestet, ob das funktioniert. Und das hat anscheinend auch gut funktioniert.
Ich freue mich aufs Video.
Ja.
Kommen wir zum Psychologieblock in dieser Sendung. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen Insekten dann lieber essen.
Menschen oder Insekten?
Nee. Achso, okay. Ich
dass Menschen nicht. Insekten
ja.
dann lieber essen, wenn sie viel dafür bezahlen müssen.
Was irgendwie, und zwar sind die hingegangen, haben sich gedacht, die Leute geben Schweinegeld für Hummer und Krebs aus, obwohl das Zeug total eklig aussieht. Vielleicht kann man das ja irgendwie auf Insekten übertragen. Und haben dann Mehlwurmburger und so Zeugs genommen und haben einfach Preisexperimente gemacht. Haben gesagt, ja, hier ist für lau oder hier kostet 8 €. Und immer wenn es teurer war, haben die Leute lieber Insektenprodukte gegessen als vorher. Das heißt, die zu subventionieren, ja, damit sie billiger werden. Also weil die Frage ist ja, ne, Proteinquelle, wie machen wir das? Wir wollen nicht so viel Fleisch produzieren. Da sind Insekten eine gute Proteinquelle. Jetzt könnte man sagen, wir subventionieren das, um das in den Markt zu kriegen. Ist aber möglicherweise der Fehler, weil wenn das Zeug beim Aldi liegt, wird es nicht so gerne gegessen, wie es, wenn es beim teuren Feinkostladen liegen würde. Tja.
Ich warte immer noch drauf, dass es dann wirklich mal, ich glaube, in einigen Supermärkten kann man das schon irgendwie kaufen. Also ich warte wirklich noch drauf, dass das wirklich kommt, weil ich habe schon ein paar Mal Insekten probiert und habe mir jetzt durchaus nicht schlecht geschmeckt. Also ich würde mich freuen, wenn das durchaus auch mal ein bisschen Standard normaler wird. Ja.
Hast du die Insekten als Insekt, also als Tier, in Tierform oder in Püreeform und neu geformt irgendwie?
Die waren schon, einmal war es so eine Knuspertüte, wo halt irgendwie so gegrillte Maden und frittierte Maden und was da noch Heuschrecken und so weiter drin waren. Also das waren noch in Tierform. Und einmal waren es so Mehlwürmer in so einer Quiche eingebacken.
Hast du diese Knuspertüte, hat dich das Überwindung gekostet oder konntest du einfach die Heuschrecke nehmen und reintun?
Das habe ich überhaupt nicht. Nee, so da bin ich relativ unheikel, was Essen angeht. Also dass wie das jetzt aussieht, wenn gesagt, das hat mich nee.
Da, weil das würde mich tatsächlich Überwindung kosten.
Dann, nee, ach, wenn du irgendwie so das Kampi oder eine Garnele essen kannst, ich meine, die schaut doch auch nicht anders aus als irgendwie eine Heuschrecke.
Ja, aber aus der Garnele oder aus der Scampi nehme ich ja nur das Fleisch, das Innere und nicht das ganze Ding.
Stimmt, aber ja, aber du guckst dir trotzdem an beim Essen.
Ja. Ja, aber ich mache halt diesen Chitinpanzer, den mache ich halt ab und esse das Ding. Ich würde es gerne mal probieren, ich habe noch nie Gelegenheit dazu gehabt. Wir hatten letztens, wollten wir im Radio, es gibt irgendwie so einen Anbieter, der jetzt tatsächlich Burger-Patties aus irgendwie Insekten macht. Wahrscheinlich
schmeckst du das da gar nicht, wenn du nicht weißt, dass
es wahrscheinlich nicht, eben. Und der hat jetzt auch angefangen, die zu vertreiben und wir haben auch gesagt, hier, wir würden da gerne drüber berichten, schick doch mal eine Handvoll. Und der hat gesagt, nee, das lohnt nicht, das jetzt irgendwie hier gekühlt, so drei Dinge, ihr müsst noch bis, weiß ich nicht, November oder sowas warten, dann wird es auch eine Möglichkeit geben, die in Berlin zu kaufen. Sobald es das gibt, werde ich da auch mal hintigern, das würde ich echt unbedingt mal ausprobieren.
Dann erhöhe ich das Angebot auf Insektenwaffeln. Ja, dann verspreche ich jetzt vielleicht zu viel. Proteinwaffeln. Das soll Helmut Jungbert, der ist ja Chef des Geschmackslabors der Molekularküche in Graz, der soll uns Insektenwaffeln machen.
Sehr
geil. Wo, oder bist du schon durch mit
der Psychologie? Nein, der Psychologie-Block geht noch weiter, denn schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, Achtung, wer hätte das gedacht, viele Kollegen erhöhen das Scheidungsrisiko. Also je mehr Kollegen des anderen Geschlechts du am Arbeitsplatz hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich irgendwann scheiden lässt, wenn du verheiratet bist.
Interessant.
Insbesondere gilt das für gut ausgebildete Männer. Gut ausgebildete Frauen sind weniger empfänglich für einen Partnerwechsel im Büro.
Wie ist das jetzt aber, wenn du, so wie ich meine, ich bin sowieso Single, bei mir trifft das eh nicht zu, aber wenn du jetzt quasi, stell mir vor, ich wäre jetzt kein Single, sondern verheiratet und ich arbeite ja, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs bin in Science Busters, aber ich arbeite ja von zu Hause. Ja. Das heißt, ich würde dann den ganzen Tag zu Hause hocken.
Ja.
Ist das könnte man sich auch irgendwie so rein küchenpsychologisch
vorstellen, halt
das
auch
das Scheidungsrisiko erhöht.
Du müsstest jetzt mal deinen Browserverlauf angucken, vielleicht kann man daraus irgendwas ableiten. Interessant fand ich dann auch noch, dass sie gezeigt haben oder gesehen haben in ihren Daten, dass je älter die Menschen waren, wenn sie geheiratet haben, desto länger hat die Ehe gehalten.
Das überrascht mich jetzt nicht, weil das ist
ja. Wenn sich das Ja-Wort gegeben hat, wenn sie älter waren als 40, haben ein um 40% geringeres Scheidungsrisiko
als Paare zwischen 18 und 22. Hast du auch schon mehr Lebenserfahrung, bist schon abgeklärter und nicht mehr, also das überrascht mich jetzt nicht, hast bestimmt irgendwie besser im Leben verankert.
Ja,
das würde mich jetzt nicht überraschen, dass du irgendwie, wenn du jetzt mit 20 heiratest, dass du dann irgendwie vielleicht geringere Chancen hast, das irgendwie länger durchzuhalten, als wenn du mit 40 heiratest, wo du schon ein bisschen mehr weißt, was kommt, wie es läuft.
Und hier kommt die letzte Meldung aus dem Psychologie-Blog.
Okay.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Gebrabbel von Babys Auskunft darüber geben kann. Okay, ich habe es versucht. Auskunft darüber geben kann, wie talentiert, also was für ein Lesetalent diese Babys haben. Die haben, ist allerdings sehr kleine Probe gewesen, also 9 Kinder aus US-Familien.
Was ist ein Kind, das Kind von Wissenschaftler sagt, mein Kind ist urgescheit, mein Kind ist total klug.
Genau. Ja, also 9 Kinder, immerhin sich 9 Kinder angeguckt, im Alter von 9 Monaten, haben alle 3 Monate bis zum 30. Lebensmonat aufgezeichnet, wie die Eltern mit ihren Kindern kommuniziert haben und haben bei der Auswertung der Aufnahmen auf das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen geachtet. Also das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen ist ein Indikator für sprachliche Komplexität insgesamt.
Das hängt ja von der Sprache ab. Wenn da irgendwie grönländische Kinder, die haben glaube ich nur Vokale und wenn du das vergleichst mit tschechischen Kindern, also das sind dann irgendwie...
Ja, aber wir waren ja in den USA
und
ich vermute mal, dass das dann so für so Sprachen wie unsere auch irgendwie funktioniert. als die Kinder 6 waren, sind sie nochmal hingegangen, haben sie die Kinder nochmal angeguckt und haben geguckt, wie gut es den Kindern gelingt, einzelne Buchstaben zu erkennen. Und dabei ist halt rausgekommen, je komplexer das Kind gebrabbelt hat, also je aufwendiger das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen war, desto schneller, desto besser hat es bei der Leseaufgabe abgeschnitten.
Cool.
Das ist eigentlich ganz interessant.
Kann man da irgendwas draus lernen? Also kann man da irgendwie gezielt zum Brabbeln bringen, oder?
Das wüsste ich jetzt allerdings auch gerne. Das habe ich da dem auch nicht entnehmen können. Also weil vielleicht wäre es sinnvoll, sein Kind absichtlich komplex brabbeln zu lassen, beziehungsweise selber komplex vorzubrabbeln, damit es komplex
nachkommt. Ja, ich nicht brabbeln, sondern einfach dem Kind irgendwie, wenn du halt dem Kind anspruchsvolle Dinge erzählst. Also
ja, nicht immer ja machen, sondern
also alle, die gerade Kleinkinder zu Hause haben, kauft euch doch ein Buch von mir, zum Beispiel über Stephen Hawking. Das ist Wahnsinn. Das sind sehr viele komplexe Wörter, sondern lest das euren Kindern vor. Viele
Konsonanten, die unmittelbar von Vokalen gefolgt. Also unfassbar.
Ja, jede Menge.
Unfassbar. Das war der Psycho-Bereich.
Ja, so, dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte. Wo, denkst du, hat man festgestellt, dass es keine Zigarettenasche gibt? Okay, das war jetzt eine fiese Überleitung. Aber egal.
Bei rauchfreien.
Nee, das ist eigentlich eine komplett irreführende und schlechte Überleitung. Okay. Also es geht um die japanische Raumfahrtmission Hayabusa 2, über die wir sicher auch schon gesprochen haben, die nämlich ja beim Asteroid Ryugo angekommen ist und wo auch deutsch-französische Kooperation mitmacht mit dem Maskott-Lander. Das habe ich damals, glaube ich, auch schon ausführlich erzählt. Mhm.
Und dieser, da soll es keine Zigarettenasche geben, das glaube ich nicht, das ist Fake News.
Dieser Mess, ja, die haben jede Menge kettenrauchende Kometenbewohner entdeckt. Nein, dieser Maskott-Lander ist ja gelandet.
Scheiße, landet schon wieder so ein Ding.
Genau. Dieser Maskott-Lander ist jetzt gelandet. Und die Mission ist noch lange nicht zu Ende, denn Maskott war halt da, um halt, und die anderen, es gab noch zwei andere Landesonden, kleinere, von den Japanern gebaut. Wir sollten halt mal den Boden untersuchen, angucken, aus der Nähe Messungen anstellen. Aber Hayabusa will ja selbst noch Zeug von dem Asteroiden mitnehmen und zur Erde zurückbringen. Und da hat man einige Erwartungen gehabt, aus welchem Material so ein Objekt bestehen könnte, weil wir haben ja schon ein paar Asteroiden aus der Nähe besucht. Und man hat sich erwartet, dass eben das Gestein, das da auf dem Asteroid drauf ist, also das Gestein auf der Oberfläche, dass das ungefähr so den Härtegrad von Zigarettenasche hat. Ja, das war so der Vergleich. Also dass es ein weiches Zeug ist. Aber ist es nicht. Ja?
Es sieht nur so aus.
Ja, musste vorher nicht, wie es aussieht. Das hat man einfach so aus vergleichenden Messungen erwartet. Und Ralf Jaumann vom DLR hat das schön in diesem Artikel hier zitiert oder ist zitiert worden. Tatsächlich ist es am Boden aber noch viel verrückter, als er erwartet, sagt er. Also der Ryugo ist sehr verrückt. Also erstmal, es ist wirklich hart, also es ist eher so Braunkohle, sagt der Härtegrad. Und es ist wirklich, also wenn du noch die Bilder anguckst, das ist richtig so, also kennt man eigentlich so nicht von Asteroidenoberflächen, die man bis jetzt gesehen hat. Also es ist alles wirklich, das ist extrem zerklüftet, Gesteinsbrocken, Geröll, also da sieht man fast keine ebene Fläche irgendwie. Also
klingt ein bisschen wie dieser Armageddon-Asteroid.
Ja, nein, nicht, ja, das ist eher, kleinteiliger noch, weil es natürlich die Aufnahmen, das sind halt extreme Nahaufnahmen von diesen, die Lander gemacht haben. Aber es ist wirklich extrem zerklüftetes Terrain, Blöcke, Geröll und alles. Also, es hat irgendwie fast nirgendwo sind größere Ansammlungen von feinem Material zu sehen. Und das hat man eigentlich nicht erwartet, ja. Weil, die Objekte, die Asteroiden sind ja alt, ja. Das sind extrem alte Oberflächen. Die stammen die sind älter als Planeten. Die Asteroiden sind ja das, aus denen Planeten entstanden sind. Und es gibt auch kosmische Verwitterung, ja. Also durch Mikrometeoriten, die einschlagen, durch kosmische Strahlung und durch jede Menge andere Phänomene gibt es eben auch im Weltall Verwitterung. Und die sollten eigentlich dann feines Material erzeugen, Staub erzeugen. Und den Staub sehen wir ja auch auf anderen Himmelskörpern. Ja? Also auf den Kometen, auf Chirum, auf Gerasimenko haben wir den Staub gesehen. Mhm. Und auf anderen Asteroiden haben wir gesehen, dass da wirklich viel Staub drauf ist. Und da hat man eben keinen Staub gesehen und man weiß noch nicht warum. Darum sind wir hingeflogen, um neue Dinge zu entdecken und bessere Sachen zu verstehen. Und das tut man hoffentlich in den nächsten Wochen.
Schweizer Wissenschaftler haben währenddessen festgestellt, dass je kleiner eine Familie ist, desto häufiger ist Krebs diagnostiziert worden innerhalb dieser Familie. Und zwar haben die Ärzte Krebserkrankungsdaten aus 178 Ländern ausgewertet. Hirntumor, Lungentumor, Magen-, Darmkrebs, Haut- und Brustkrebs. Und haben halt gesehen, je kleiner die Familie, desto häufiger gab es Krebs.
Ist es mit der Familiengröße gemeint, also quasi Vater, Mutter, ein Kind, zwei Kind, drei Kind? Oder
geht noch weiter. Es geht nicht nur um Vater, Mutter, ein Kind, zwei Kind, drei Kind, sondern um Haushaltsgröße. Okay. Das heißt, selbst wenn Freunde mit im Haushalt gewohnt haben, gab es weniger Krebs in dieser Gesamtpopulation. im Haus oder wie man das
nennen mag. Es sei denn, du wohnst in einer Kettenraucher-WG.
Das kann natürlich sein, ja. Und was sie sogar, sie haben sogar ein paar Störvariablen rausgerechnet. Lebenserwartung haben sie rausgerechnet, Bruttoinlandsprodukt, Urbanisierungsgrad haben sie rausgerechnet. Ja. Und umgekehrt ist es halt genauso. Es ist nicht nur so, dass kleinere Familien häufiger Krebs haben, sondern auch größere Familien haben häufiger weniger Krebs. Was ich echt faszinierend finde. Tragisch ist, sie wissen nicht, warum das so ist. Also sie haben nicht die leiseste. Ja. Sie haben es nur diese Korrelation gesehen. Also sowohl in die eine, also kleine Familie, als auch in die andere Richtung, große Familie, wenig Krebs. Aber woran das liegen könnte, haben sie nicht die leiseste Ahnung.
Also das Einzige, was mir spontan einfällt, ist ja auch das ist ja, glaube ich, auch ziemlich gut belegt, dass eben alleinstehende Männer, ich glaube, es waren bei Männern die Untersuchung, dass die eher krank werden, irgendwie Herzinfarkt oder Krebs oder sonst was, als welche, die verheiratet sind. Und da ist eben einer der Mechanismen, dass du eben in der Beziehung, dann sagt dir halt dann die Frau, geh doch mal zum Arzt. Und das machst du nicht ja. alleine. Und vielleicht ja. ist es da auch so, wenn du quasi in einem größeren sozialen Umfeld bist, dass du quasi eher auf dich achtest, dass dem anderen eher auffällt.
Das kann sein, dass du auch vielleicht insgesamt einfach ein bisschen agiler bist. Also wenn die ganze Zeit Remi-Demi um dich rum ist, bist du ja auch gleich viel agiler und sitzt nicht einfach nur bräsig da rum und futterst den ganzen Tag Chips und rauchst Zigaretten. Mag sein. Vielleicht. Aber da haben sie sich überhaupt nicht auf Spekulationen eingelassen.
Aber es ist auf jeden Fall interessant. So, ich habe jetzt noch eine Geschichte.
Ich habe noch einen Österreich-Blog, aber mach erstmal deine Geschichte.
Ja, also das ist eine schöne Geschichte, die passt jetzt gar nicht zu Österreich, glaube ich. Aber es ist interessant, denn ich habe heute wieder, ich rede so oft über Asteroiden, aber zu Recht, weil Asteroiden cool sind. Und hier habe ich eine ganz schöne, coole Geschichte über Asteroiden, und zwar über den Asteroid Ceres, größter Asteroid im Hauptgürtel der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Und dieser Asteroid wurde gewogen, und du wirst nicht glauben, wie er gewogen wurde, um jetzt mal im Clickbait-Sprech zu bleiben.
Kofferwaage. Keine Ahnung.
Nein, mit Pulsaren.
Wow.
Was ein Pulsar ist, haben wir vermutlich auch schon erzählt. Das ist irgendwie das, was von einem großen Stern übrig bleibt, wenn er keine Kernfusion mehr betreibt und das in einem Gewicht zusammenfällt, dann bleibt ein Ding übrig, das so schwer wie die Sonne ist, aber nur irgendwie 10, 12, 20 Kilometer groß, also ein extrem dichtes Objekt, das extrem schnell rotiert. Und wenn solche extrem schnell rotierenden, dichten Himmelskörper, die können ein extrem starkes Magnetfeld haben, die können Radiostrahlen aussenden und tun das aus Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe, tun das extrem regelmäßig. Ja, also die gehen wirklich so regelmäßig, dass, als man sie das erste Mal entdeckt hatte, kurzfristig dachte, dass es vielleicht irgendwie Nachrichten von Aliens sind, weil die wirklich so regelmäßig kommen. Und das sind Pulsare, von denen kennen wir viele, und die können wir auch gut messen. Wir können quasi so Zeit messen, können wir ziemlich gut. Also da die Ankunftszeit kann man wirklich, das sind wirklich im Millisekundenbereich, also die Pulsare senden quasi so alle paar Millisekunden ihre Signale aus, und das kann man wirklich sehr, sehr genau, sehr extrem messen. Und mit diesen Pulsaren hat man rausgefunden, wie schwer Ceres ist, und zwar genauer, als es bis jetzt möglich war. Und es ist nicht ganz einsichtig, warum das funktioniert. Aber
ich würde es wahrscheinlich selbst beim 10. Mal erklärt kriegen nicht verstehen, aber versuchen wir mal.
Nee, guck, also das hängt alles daran, dass sich alles bewegt im Sonnensystem. Ja. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Ja, und das heißt jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, natürlich die Zeit, wann du einen Puls empfängst, hängt natürlich von dem Abstand ab. Ja, es gibt einen gewissen Abstand zwischen Erde und Pulsar, und die Pulse, Radiowellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit und brauchen halt so lang, wie sie brauchen, solange halt der Pulsar, wie weit halt der Pulsar weg ist. So, jetzt ist aber der Abstand zwischen Pulsar und Erde nicht konstant, weil die Erde sich um die Sonne rundherum bewegt. Ja, das heißt, die ist halt mal 150 Millionen Kilometer näher, mal 150 Millionen Kilometer weiter weg, weil das der Abstand zwischen Erde und Sonne ist. Je nachdem, wo vom Pulsar aus gesehen, auf welcher Seite die Erde steht, ist der Weg ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Das heißt, die Pulse, obwohl sie vom Pulsar regelmäßig ausgesandt werden, werden von der Erde oder auf der Erde nicht regelmäßig empfangen, weil die Erde sich halt den Abstand ändert. Das weiß man. Das kann man auch sehr genau berechnen, weil wir auch nicht nur die Zeit sehr genau messen können, sondern auch sehr genau berechnen können, wie sich die Erde um die Sonne bewegt.
Ja,
also das kann man rausrechnen, den Effekt, und kann das eben auf ein quasi das Massenzentrum Erde-Sonne irgendwie beziehen. Und das kann man auch bei anderen Himmelskörpern machen. Ja, man kann das irgendwie natürlich, weil die Erde bewegt sich nicht konstant exakt kreisförmig um die Sonne, weil dann noch die anderen Himmelskörper quasi ein bisschen mit ihrer Gravitationskraft da dran mit herumschubsen. Und wir können das alles sehr gut ausrechnen, wie sich Himmelskörper bewegen. Das wissen wir seit Newton, wir wissen es noch besser seit Einstein, das wissen wir, wie das geht. Aber um das tun zu können, müssen wir die Massen möglichst exakt erkennen, ja, weil die Masse bestimmt die Stärke der Anziehungskraft, unter anderem mit dem Abstand. Das heißt, je genauer wir die Masse eines Objekts kennen, desto besser wissen wir, wo die Sachen sich wie die Erde sich bewegt. Und jetzt kannst du quasi so ein Modell einstellen, wo du sagst, okay, hier, wir kennen die Masse, wir kennen die Masse, wir kennen die Masse, steck mal alles im Modell rein und dann wieder vereinfacht, daraus können wir ableiten, wie groß jetzt quasi die Variation in der Pulsarankunftszeit ist. So, und wenn du, das kann man quasi auch rückwärts anwenden, ja. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, jetzt irgendwie Ceres hat diese Masse als Annahme,
ja,
dann müssten die, hast du eine gewisse Erwartung, was bei der Messung rauskommt. Und dann misst du. Und dann kannst du die Erwartung mit der Realität vergleichen und sagen, okay, dann ist die Masse von Ceres oder halt von dem anderen Himmelskörper, mit anderen Himmelskörpern auch, ist ein bisschen größer, weil anscheinend schubst da noch irgendwas ein bisschen an der Erde, weil Ceres beeinflusst die Erde genauso. Ja, zwar wenig, ja, aber so genau können wir das messen. Ja, wir können das wirklich, wirklich extrem genau messen. Also du kannst die Abweichungen bestimmen. Das sind Größenordnungen. 0,0003% der Erdmasse kann man damit messen, was halt wirklich wenig ist für Himmelskörper. Und mit dieser Methode, wie gesagt, ich möchte jetzt die ganze Mathematik nicht im Detail aufdröseln, das kann man dann in dem verlinkten Paper nachlesen, wer es genau wissen will. Aber du eben dadurch, dass du eben weißt, wie sich alles bewegt und die Bewegung der Himmelskörper von der Masse abhängt und die Bewegung der Himmelskörper aber gleichzeitig dir auch sagt, wann die Pulsarpulse ankommen, kannst du so eben rückrechnen aus dem Unterschied zwischen Beobachtung und Erwartung, welche Masse die Objekte wirklich haben. Und so hat man eben festgestellt, dass Ceres eine Masse hat von 4,4 mal 10 hoch minus 10 Sonnenmassen, was 1,3% der Masse des Erdmondes sind. Und das ist genauer, als wir es bis jetzt hatten.
Cool.
Ja, dank Pulsaren.
Kommen wir zum Österreich-Blog. Es sind zwei gute Nachrichten aus Österreich. Es ist wirklich Wahnsinn.
Nur zwei.
Hey, das ist doch schon mal was. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ein Mittel gegen Zöliakie geben könnte. Zöliakie kennt man, ist die echte Glutenunverträglichkeit, ja, also nicht das Eingebildete, was die ganzen Hipster haben, weil sie billiges Brot gefressen haben mit so wenig Teigruhe und dann Blähungen kriegen, sondern eine echte Zöliakie ist halt tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem auf Gluten reagiert.
Haben wir auch eine schöne Science-Busters-Nummer drüber. Die Werbung ist der Leib Christi glutenfrei, heißt die.
Ist der Leib Christi glutenfrei? Ja. Gute Frage, weiß ich, ist er?
Ja, das musst du dir in der Show anhören.
Klären
wir all das genau.
Naja, jedenfalls, Gluten, also du nimmst Gluten zu dir, dadurch kriegst du eine Entzündung in der Dünndarmschleimhaut, zerstört die Darmwand und tralalala, wird nicht richtig verdaut. Man kennt das, kann ja jeder nachlesen. Ja. So, was sie jetzt gemacht haben, die österreichischen Forscher, ist, die haben ein Mittel entwickelt, das die Glutenmoleküle im Darm unschädlich machen kann. Okay. Ich habe nicht so richtig verstanden, wie das geht. Also ich zitiere mal, was die Wissenschaftlerin sagte. Unser Körper produziert Antikörper, die genau zu eindringenden Antigenen passen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dadurch werden diese Antigene neutralisiert. Wenn man ein Antikörperfragment findet und herstellt, das an das eindringende Gluten andockt und es blockiert, ohne aber eine Immunreaktion zu erzeugen, kann man die Symptome der Zöliakie unterdrücken. Und was sie jetzt gemacht haben, sie haben zwei Antikörperfragmente gebaut, die das Glutenmolekül einpacken, ja, und dann wird es einfach mit ausgeschieden.
Das ist quasi wie so die Securities, die dich links und rechts packen,
ja, genau,
und so Club werfen.
Aber wie cool ist das? Stell dir mal vor. Und was sie sagen ist, dass das Interessante daran ist, das Zeug, was sie da gebaut haben, das geht nicht durch die Darmbarriere, also geht nicht in den Körper, nicht in den Blutkreislauf, nicht in den Lymphkreislauf, ist darum kein Arzneimittel, weil es sich eben auf kein anderes System außer auf den Darm auswirkt und kann als Medizinprodukt verkauft werden. Also muss nicht irgendwie diese umfangreichen Arzneimitteltests und Ethikkommission und Tralala machen, um auf den Markt gebracht zu werden. Jetzt hoffe ich nur mal, dass es auch so gut funktioniert, dass es nicht auch wieder so ein Scam-Produkt ist, so Spirulina, ne? Hier, er kauft mehr Spirulina. Also schön wär's. Und die andere gute Nachricht aus Österreich ist, dass österreichische Wissenschaftler einen neuen Dieselmotor entwickelt haben. Und zwar einen Dieselmotor, der in der Lage ist, 70% Bioethanol zu verbrennen. Das heißt, Dual-Fuel-Brennverfahren, kennt man ja von Benzinern. Also, ja. Du fährst nicht Auto, ne? Aber kennst wahrscheinlich trotzdem.
Ich habe schon mal gehört davon.
Hast halt dieses E10, ne? Super E10, da ist halt 10% Bioethanol mit drin. Also Alkohol eigentlich, der da mitverbrannt wird. So, und beim normalen Dieselmotor hast du halt direkt eingespritzter Dieselstrahl oder Diesel-Luftgemisch, was dann durch Druck gezündet wird. Was die machen ist, die mischen den Alkohol der Ansaugluft bei, sodass die Dieselzündung.
Alkoholpunch ist immer gut in Österreich.
Genau. Sodass die Dieselzündung sozusagen eine als Zündkerze für die Alkoholzündung funktioniert. Und damit kriegen sie halt 70% des Dieselkraftstoffs raus aus diesem ganzen Antriebssystem, erhöhen den Wirkungsgrad um 2-6% und vermindern die CO2-Emissionen im Mittel um 31%.
Das ist nicht schlecht.
Was schon mal richtig geil ist. Ja. Und in allen Motorlastbereichen signifikante Reduktion der Rußmasse und der Feinstaubpartikelanzahl, schreiben sie. Was eben ganz cool ist für also klar, so für der normale private PKW, den langfristig nicht durch ein Elektroauto zu ersetzen, ist dumm. Ja? Aber es gibt halt auch Leute, die fahren sehr viel. Die fahren, was weiß ich, 50.000 Kilometer im Jahr oder so. Das kriegst du elektrisch nicht abgebildet. Genauso kriegst du auch LKW, sind ja die viel fahren auch. LKW und Busse kriegst du elektrisch auch nicht abgebildet. Und für die kann das natürlich interessant sein, wenn du sagst, okay, wir haben hier was eigentlich ein Drittel sauberer ist als das, was ihr bisher fahrt. Und damit kriegt man uns dann vielleicht auch ein bisschen besser verargumentiert, dass immer noch Dieselbusse, LKWs und teilweise PKW durch die Gegend fahren.
War das jetzt, weißt du das wirklich, war das jetzt irgendwie so Universitätsforschung oder war das irgendwie so Wirtschaftsforschung? Also gehört das einer Firma oder ist das irgendwie so, hat einfach was die Uni so und so jetzt
bekannt gibt? Das ist eine gute Frage.
Ich meine, die werden sich vermutlich patentiert lassen, so oder so, aber es wäre interessant, ob jetzt quasi hier die irgendwie halt irgendeine Forschungsabteilung einer Autofirma oder irgendwie sowas gemacht hat.
Blablabla. Ich guck gerade, wer es gebaut hat. Shit, warte mal. Ich habe den Link gerade nicht hier.
Ich schau mal, in der Österreich ist das alt. Ich guck mal.
Nee, das ist relativ neu. Das ist vielleicht Technik 4 Wochen
Abteilung.
Alt.
Wiener Forscher machen Moleküle mit Schall sichtbar. Wieder gute Nachrichten aus Österreich.
Mit Schall sichtbar,
auch schön. Ja. Neuer Dieselmotor, da ist er doch schon hier. Ja. TU Wien war das. Forscher an der Technischen Universität Wien. Schön.
Ja, dann haben da eventuell ja sogar alle was von und nicht, ja. Ne, kommt aus Österreich auch mal was Gutes.
Ja, neben mir auch noch Bioethanol.
Ich wollte gerade sagen, außer dir natürlich. Ja. Und damit wären wir am Ende dieser Ausgabe der Wissenschaft. Ich danke dir, Florian.
Und ich danke dir, Holger.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.